Wir sind zurück in New York, in unserem kleinen, gemütlichen Brokerbüro, wo wir die neueste Sneakpot-Folge für euch aufnehmen werden. Bevor wir uns in aller Ruhe weiter zukoksen, besprechen wir für euch den Film The Wolf of the Wolf Street. Wall Street. The Wall of the Wolf Street. Wolf of the Wall Street. Was auch immer. Mit mir hier, wie immer, leicht bekleidet Claudia Nördinger.
Hallo.
Im Winter.
Und voll drauf Robert Krüger.
Ja, voll drauf auf die Kopfschmerzen. Gibt es kleine Brokerbüros? Ich glaube es nicht.
Doch, da fangen die an.
Ah, okay. Und Stefan Liesbert ist auch bei uns.
Hallo.
Wolf of Wolf Dings Street. Scorsese, Herr Giesbert.
Ja.
Worum geht's?
Worum geht's? In einem kurzen dreistündigen Abriss sehen wir das Leben von Jordan Belfort, der als junger Mann nach dem College in einer Brokerfirma anfängt an der Wall Street, bis er also muss erstmal.
In welchem Jahr spielt das? Also
1987 fängt es an.
Okay.
Aber das ist so da, wo er anfängt. Und dann also erzählt es so diesen ganzen Aufstieg, der
1925 sein können.
Nee. Und also als erstes muss er so ein bisschen so zuarbeiten, lernt so dieses die Art, wie die dort arbeiten, so mit dem einen oder anderen Drogenkonsum und vielleicht mal eine kleine Feier nach Dienstschluss. Derbe. Also irgendwie, ja, erster Tag, Sweet Martini, Lunch und so ein Quatsch. Lernt das so kennen, trifft auf Matthew McConaughey, der so sein Mentor wird, aber auch nur ersten 10 Minuten des Films, dann ist er weg. Und an dem Tag, wo er seine Brokerprüfung fertig hat und zum ersten Mal als Broker arbeiten darf, ist halt irgendwie so ein krasser Einbruch an der Börse und die Firmen müssen halt möglichen Leute entlassen. Und ja, auf der Suche nach einem neuen Job geht er dann in so eine Penny-Stocks-Firma, wo sie einfach nur so Firmen verkaufen, die so nur so ein paar Cent wert sind. Und da zeigt er halt aber, dass er ein sehr, sehr guter Verkäufer ist. Also irgendwie verkauft gleich mal das 10- oder 100-fache von dem, was so andere mit einem Telefonanruf schaffen, irgendwelchen Kunden aufzuschwätzen. Also es ist halt so diese Art, rufst jemand an und verkaufst dem. Und dann macht er halt nach und nach mit Arbeitskollegen und Freunden eine eigene Firma auf und baut die dann auf und verkauft halt dann irgendwelchen auch reicheren Leuten diese Penny Stocks, also erst normale Aktien, dann Penny Stocks, machen da halt richtig mit Geld, also wird immer reicher, immer stärkerer Aufstieg und danach der ersten Hälfte des Films ist dann quasi der Untergang, also wie es dann nicht mehr so gut ist, wie dann das FBI, ist das FBI oder, nee, DEA, wie heißt die DEA für Geld? Irgendwie halt ja die.
Das ist die Bundesbank, Federal Reserve, ich weiß nicht.
Ja, irgendwie diese Leute, die da dafür zuständig sind, kriminelle Machenschaften im Brokergeschäft ausfindig zu machen, die kommen ihm dann so immer mehr auf die Schliche und
das heißt, er macht auch illegale Sachen. Oder warum? Ich meine, das Handeln von Penny Stocks.
Ja, der ist ja im Knast gegangen hinterher, oder? Also wird da wohl einiges Illegales gewesen
sein. Ja, genau. Also, wenn du nicht
Stocks handeln, ist ja nicht verboten.
Wenn du nicht den Käufer über alle Risiken informierst,
ja, okay.
Immer alle Steuern, so Betriebsausflug in die Schweiz und so.
Ja. Okay.
Und halt wildeste Partys mit.
Die sind auch nicht verboten.
Drogen.
Die Drogen sind aber verboten.
Ach so, okay.
Unglaubliche Mengen an Drogen. Und ja, so das ist im weitesten Sinne.
Die Hauptrolle ist Leonardo DiCaprio.
Die Hauptrolle
glaube ich, noch nicht erwähnt, oder?
Genau, Hauptrolle ist Leonardo DiCaprio. Großer. Der ist so gut. Wobei es auch auf der anderen Seite eine Mischung aus Gatsby und Aviator Howard
Hughes.
Ja. Ist also so diese Rolle.
So, ja klar, man, so wird reich, hat Größenwahn, hält sich für den
allergrößten. Genau, dreht komplett durch und so. Toll gespielt, wirklich gut, aber...
Das ist aber nur der... Also das ist aber nicht Gatsby eigentlich.
Nein.
Der Eindruck kann ja höchstens entstehen bei Baz Luhrmann, weil so viel Getöse um den Gatsby rum ist. Also
nein,
die Gatsby-Figur ist ja eine ganz andere Art von Figur eigentlich.
Nee, es geht mir nur um die Art, wie Leonardo DiCaprio Jordan Belfort verkörpert.
Okay.
Nur das möchte ich sagen. Ich möchte nichts über den Charakter oder über die Ähnlichkeit des Films oder sonst irgendwas, sondern nur, wie Leonardo DiCaprio ihn spielt. Hm. Wie er agiert, wie er sich verhält, wie er schreit, wie er weint, wie er durchdreht. Das hat mich und auch die Jenny sehr stark eben an diese beiden Filme erinnert. Hm. Also er zeigt wieder alles das, was er kann.
Okay.
Aber es ist
also es sagt mir gerade nichts, weil ich ehrlich gesagt nicht finde, dass Gatsby und Howard Hughes irgendwas gemeinsam haben in der Leonardo DiCaprio-Version, außer dass sie gleich aussehen und viel Geld haben und so. Ich finde, dass das ganz konträre Charaktere eigentlich
sind. Ja, er nimmt ein bisschen von da.
Ah, okay.
Er nimmt ein bisschen von da. Und das ist der neue Charakter. Er spielt, ist toll, aber es ist nichts Neues.
Okay.
Also, das ist halt so, es ist wirklich toll geschauspielt, es ist richtig toll, aber es ist halt nichts, was man von Leonardo DiCaprio nicht schon gesehen hat.
Ja, es ist halt dann so...
In der einen oder anderen Rolle.
Irgendwie charismatisch auf... Ja.
Unglaublich
charismatisch. Erfolgreicher über... Was weiß ich was.
Ja.
Okay.
Der Film ist insbesondere in der ersten Hälfte, wo dieser Aufstieg kommt, sehr, sehr schnell geschnitten, sehr viel... Also es passiert sehr viel... Es ist viel mit so Voice-Over, also er erklärt auch immer zusätzlich noch nicht unbedingt auch, also er erklärt nicht unbedingt die Szene, sondern erklärt so mehr drumrum.
Scorsese ja keine Zeit hat.
Genau, während die Charaktere reden. Ja, also das ist so, die Leute reden und du hast das Voice-Over noch dazu und es passiert ganz viel. Also mich hat das halt schon in so einen gewissen Stress gesetzt. So.
Das trägt zu dieser hektischen Börsen.
Genau, es passt sehr gut. Okay. Man kriegt so ein bisschen das Gefühl, was er dort erlebt.
Also, wenn ich mir so Bilder von der Wall Street, also von diesem Floor, wo die handeln, so anschaue, wo auch alles durcheinander redet, wahrscheinlich geht es so in die Richtung, oder?
Genau.
Stelle ich mir jetzt so vor.
Ja, genau. Es ist ganz selten mal, dass irgendwie so jemand sitzt und was arbeitet oder so.
Ja.
Das dann halt, wenn irgendwie der Polizist mal gezeigt wird oder so.
Ja, und die ist das eine Realgeschichtsverfilmung oder wie ist das? Weil du sagtest, der ist dann auch in den Knast gegangen.
Der ist in den Knast gegangen und heutzutage ist er Motivationstrainer.
Ja,
der Typ.
Okay.
Was ich irgendwie absurd finde, aber okay.
Das heißt.
Ja, er schafft es halt da auch, seine Leute zu motivieren, so zu arbeiten, wie er das vorgibt und so.
Und hat das so ein. Übergreifenden Spannungsbogen oder ist es so eine Episode aus seinem Leben, Aufstieg und Fall oder hat es da noch irgendeine Geschichte, die auch zu einem Ende geführt wird oder wie muss ich mir das
nennen? Ja, also am Schluss ist halt ein Ende.
Okay.
Du kannst dir nachher erzählen, aber nicht on air. Also natürlich, wenn man das Buch gelesen hat, wahrscheinlich wird es sich nah am Buch oder am realen Leben halten, wobei viele von den Sachen, die er gemacht hat, also gerade insbesondere der Drogenkonsum, der gezeigt wird, kann ich mir kaum vorstellen, dass man das überleben kann. Oder dann überhaupt noch...
Ozzy Osbourne, man kann so einiges überleben.
Ja, aber schau dir mal Ozzy Osbourne jetzt an. Stell dir mal vor, du würdest Ozzy Osbourne als Motivationstrainer einladen. Das ist super. Schon ein bisschen gemütlich. Trink mal ein Bierchen und dann gucken wir mal.
Ja gut, vielleicht hat ihn, dass er dann letztendlich ja auch in den Knast gegangen ist und das nicht so lange so blieb, vielleicht hat ihn das gerettet, dass er deswegen...
Ja.
Er hat halt, gut, natürlich, trotzdem bleibt da was zurück, aber letztendlich war es eben doch nur eine kurze Zeit, in der er so gelebt hat.
Genau, es sind halt irgendwie 5 oder 10 Jahre oder so.
Ja. Da war er echt jung, also...
Ja, also, kann schon sein. Ich denke auch, dass man sowas natürlich für einen Film dann noch ein bisschen überspitzt. Also klar, du zeigst dann noch mehr, noch Ja. Unglaublich viele nackte Menschen laufen
rum. Also der Film hat jetzt ja natürlich auch durch Leonardo DiCaprio und Jonah Hill, aber auch ansonsten hat der durchaus so ein bisschen Award-Buzz. Also so ein bisschen sieht doch so aus, als könnte er das ein oder andere hier und dort gewinnen oder hat schon das ein oder andere gewonnen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Rezensionen sind sich ziemlich uneinig, wie gut sie den Film so finden. Also zum Beispiel Mark Kermode lehnt an dem, also manche schreiben, dass er das irgendwie doch glorifizieren würde, diese ganze Party-Exzess-Leute-Ausnehmen-Geschichte. Mark Kermode dagegen sagt, dass sein Problem ist, dass er diese Figur, egal wie gut sie gespielt ist, trotzdem hasst und dann nicht weiß, was ihm das bringen soll, der halt so zu folgen, dass er keine Sympathien für sie aufbringt. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, ist es eins von beiden oder weder das eine noch das andere? Glorifiziert oder eher so, dass man abgestoßen ist? Von dem, was
also ich möchte nicht solche so arbeiten wie die so also das, man sieht es auch sehr deutlich, wie sie die Leute ausnehmen. Das möchte ich nicht. Diese Art Partys zu feiern ist für mich so weg, so übertrieben. Also das, ja, ist für mich so relevant wie als Hobbit gegen einen Drachen zu kämpfen.
Okay.
Also das ist halt so, aber okay, ihr macht das so und das sieht schon cool aus, okay, wie ein Kampf gegen Drachen auch cool aussieht, wenn ich jetzt total der Schwertkämpfer wäre. Aber das, für mich ist das nicht relevant und er, ich folge ihm gern, weil er charismatisch ist und ich gucke mir das gern. Also das war schon so, dass ich ihm da, und ich folge ihm auch gern über 3 Stunden. Also das war für mich jetzt auch nicht so das Problem, dass der Film da 3 Stunden geht. Das war auch nicht langweilig. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er keine Oscar-Nominierung für Editing gekriegt. Das war der, wo ich danach gedacht habe, so ja, also Editing mal auf jeden Fall. Weil der wirklich so gut und so temporeich.
Ja gut, aber viele sind der Meinung, dass er ungefähr eine halbe Stunde zu lang ist. Und dann wäre es ja... Also das schreiben viele.
Ist dann an Editing.
Das wär dann nicht klassisch das, wo man sagen würde, da ist alles richtig gemacht.
Also, ja, also gut.
Also wenn man zum Beispiel sagt, er findet es kein Problem, sich vorzustellen, dass man 25 Minuten hätte rauskürzen können an Exzess-Szenen, die in x verschiedenen Variationen nochmal auftauchen, wo du denkst, ja, okay, ich habe es ja jetzt verstanden, dass die ganze Zeit Großparty machen und so. Und das ist ja dann irgendwie auch ein Editing-Fehler.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Aber du findest eben, dass bestimmte Segmente so gut geschnitten sind, dass man trotzdem sagt, okay, das ist...
Ja.
Ja.
Also, ja, man kann ihn sicherlich kürzen, man kann jeden Film irgendwann kürzen.
Ah, es war wieder Thelma Schoonmaker, ja, die das Editing gemacht hat.
Oder? Ja. Kann sein.
Oder war sie es nicht? Steht hier gerade. Doch, war sie. Sie ist ja die mit der Scorsese quasi in 9 von 10 seiner Filme zusammenarbeitet.
Ah, okay.
Da hat er da... seine Lieblingscutterin und die macht das immer.
So, und würdest du den Film jetzt empfehlen oder wie begeistert bist du denn?
Ich bin ziemlich begeistert.
Ja, okay.
Ja, also ich habe ihn gern geschaut. Man muss halt aushalten können, dass es da extreme Exzesse sind, dass er 3 Stunden ist, dass vielleicht eine halbe Stunde zu lang ist, dass man vielen Partys beiwohnt, dass viel Drogen konsumiert werden.
Ja, passiert auf diesen Partys, außer dass jetzt exzessive Partys sind, auch noch irgendwas Relevantes für die Geschichte? Also machen die da irgendwelche Backstage-Deals, die irgendwie da eingefädelt werden oder so, dass das jetzt auch inhaltlich dich weiterbringt, so einer Party zuzugucken?
Beziehungsmäßig passieren da Sachen.
Okay.
Also.
Und ansonsten.
Der lernt dann irgendwo halt seine neue
bunten, Frau ausschweifenden können. Partys zu. Oder? Genau. Und das füllt.
Genau.
30-40% des Films. Klingt jetzt nicht so ansprechend für mich, irgendwie auf eine Art. Also ich meine, ich gerne nicht Partys feiern, gucke ich nicht so oft anderen Leuten beim Party machen zu.
Also es geht halt schon immer weiter, klar. Und auch diese Drogenexzesse, die dann eben da sind. Also eine Party ist halt eben, jo, wir haben wieder eine Freitagswoche, also wir haben eine Woche rumgebracht, es ist Freitag. Und da werden dann quasi die Mitarbeiter belohnt. Und dann ist die nächste Party in seinem Haus, wo er eben dann auch neue Leute kennenlernt.
Ich werde diesen Film meinem Chef zeigen, damit er da mal ein bisschen inspiriert wird, weil
Braucht ihr noch Leute? Nein.
Wir brauchen jetzt mal Freitagspartys.
Und die Jonah Hill-Figur, das ist, was ist der für einer? Der, ist das quasi so der Beobachter, der mit da so reingerät? Oder welche Funktion übernimmt der denn für die Geschichte?
Der ist quasi sein Partner, also das, okay, ist der Erste, mit dem er zusammen anfängt, diese Firma aufzumachen. Der ist eben nicht so charismatisch wie ein wie John Belford oder so gut oder hat so das Verständnis. Aber er ist halt bereit, ihm bedingungslos überall hin zu folgen, okay, und läuft ihm hinterher und so, aber versteht's nicht. Mhm. Also es ist halt immer so, der ist immer drei Schritte hinten dran.
Okay.
Sagt so, ja, wir müssen jetzt das machen. Nein, du, es ist doch jetzt schon so und wir haben doch die Probleme. Ja.
Hm. Ja. Selma Schumacher hat übrigens schon 3 Oscars, also so dringend nötig hat sie es nicht.
No, gut. Ja, es ist halt auch die Frage, ob man bei Marty Scorsese viel Möglichkeiten hat, ins Editing einzugreifen.
Ja, also vielleicht gerade auf diese Weise zu sagen, raus damit, raus.
Genau so. Nee, das ist nicht gut. Ja, das siehst du so, aber
nee, oder das bleibt ja drin. Das ist gut, aber für den Film insgesamt ist es zu lang. Raus.
Ja. Man könnte an der Stelle eigentlich schon rausschneiden, die Leute haben es verstanden. Ja, aber guck mal, hier, da laufen doch noch die nackt im Hintergrund rum.
Ja, ja, also das ist ja, das ist auch was Mark Kermode an dem Film sehr kritisiert, ist die, in Anführungszeichen, Sexual Politics, wie die Frauenrollen, wie die sind in dem Film. Also, und Mark Kermode sagt eben, dass der Film dir da keine Ebene gibt, wo man irgendwie merkt, es gibt, das ist irgendwie gebrochen durch eine Sichtweise, die das kritisiert oder so, sondern er sagt im Prinzip, also er sagt, wir sehen einen Male Chauvinist durch die Linse eines Male Chauvinists und das ist alles, was wir sehen.
Ja.
Ja, okay.
Also Frauen sind dafür da, nackt herumzulaufen. Oder wenn sie Arbeitskollegen sind, dann kann man sie irgendwie anders diskriminieren. Ja. Oder schlecht behandeln. Mhm. So, irgendwie, man bietet ihr Geld an, damit sie sich die Haare abschneiden lässt. Irgendwas so. Also, Gott, das ist ja nur eine Frau. Ja. Die anderen kommen dann halt und als Blaskapelle rein und machen Musik und unbegleitet. Ja, was?
Das sind diese BAFTA Awards, das ist irgendwie das britisch. Das ist der britische, ja. Britisch, genau, da ist er nominiert worden für Best Editing. Waren die schon?
Waren.
Egal, jedenfalls da also ist.
Wer gewonnen hat, ist noch nicht raus.
Thelma Schoonmaker für Best Editing für diesen Film immerhin nominiert gewesen.
Das kommt ja irgendwie ganz kurz, ein paar Wochen nur vor den Oscars dann. Ja.
Wann sind die Oscars? Ende Februar?
2. März.
2. März? Also ja. 1. Märzwochenende.
Diesmal, ja. Sonst häufig auch letztes
Februar, aber immer da in der Dreh, okay.
Und ist Jonah Hill so gut, dass er die Oscar-Nominierung verdient hat? Ich finde, es ist Faszinosum, der Typ. Irgendwie, der hört nicht auf, diese absolut quatschigen Pipi-Kaka-Humor-Komödien zu machen und gleichzeitig spielt er dann immer wieder hier und da in so seriösen Rollen und sahnt dann gleich immer Oscar-Nominierungen ab dafür.
Vielleicht, weil die Leute so erstaunt sind.
Ja, ich finde das faszinierend, viele Schauspieler gehen dann irgendwann so, biegen sie dann so ab ins seriöse Fach und dann sind sie dann seriös. Und Jonah Hill wandelt da so zwischen den Welten und kriegt es offensichtlich ganz gut hin, dass man den, wenn man ihn sieht, muss man immer noch lachen.
Und, ja. Ja, wobei, ich habe jetzt auch schon mehrmals irgendwas gelesen, wo sich irgendjemand darüber mokiert hat, dass er unheimlich empfindlich geworden ist, wenn man ihn so für den Lustigen hält. Dass er relativ schnell ziemlich beleidigt reagiert, wenn jemand eben ihn überhaupt darauf anspricht, dass er auch diese, wie du sagst, Pipi-Kaka-Sachen macht, sondern dass er, von selbst wenn er das immer noch macht, er jetzt trotzdem so von sich das Gefühl hat, nein, aber ich bin ein Oscar-nominierter Schauspieler, deswegen, ich bin nicht einfach nur dieser dicke Hanswurst, den er
so kann nicht nur noch mal so. auf The Roast of James Franco verweisen. Wir haben das in unserem, ich habe das, glaube ich, schon mal in unserem verwichtelten Podcast empfohlen, der auf irgendwelchen anderen Feeds erschienen ist.
Wir dürfen mittlerweile sagen, wo der erschienen ist.
Ach richtig, ja. Beim Grundrauschen. Das Grundrauschen. Da war Jonah Hill auch zu Gast und wurde auch ordentlich gegrillt. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, entweder ist er wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler oder er saß da auf der Bühne und hat das alles mit mit stoischem Dings ja. ertragen und hat da auch drüber lachen können. Also, der hat auch wirklich auf diesem Sofa gesessen und sich teilweise gekringelt vor Lachen über das, ja. was die Leute über ihn erzählt haben. Also entweder kann er das wirklich gut spielen oder also zumindest kam mir das sehr sympathisch immer noch vor. Hm. Und so, dass ich dachte, der ist auch wirklich ein lustiges Kerlchen.
Ja. Also ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so lustig. Ich finde, dass er seine Hauptrolle meistens ist, irgendwie meistens noch dick, obwohl dann hat er irgendwann abgenommen, aber so,
ist gar nicht so dick.
Dick und ziemlich hässlich zu sein und eben so dieser Idiot zu sein, der nicht so cool ist wie die anderen oder sowas. Und manchmal finde ich, kann diese Kombination ganz wirkungsvoll sein, dass ich ihn jetzt an sich als so wahnsinnig lustig finde, kann ich überhaupt nicht sagen, aber naja, gut.
Ich der ist auch nominiert, ich habe das jetzt gar nicht.
Ja, der ist auch nominiert.
Beste Nebenrolle. Ja. Male, Best Male, Support Role, bla, wie auch immer diese Kategorie heißt.
Ich fand ihn nicht so doll. Hm. Also er war anwesend, hat mich gestört, aber ich finde da wirklich nur noch keinen Aus. Nee, also da hätte man zum Beispiel, wenn man Matthew McConaughey, wie er eben in den ersten 10 Minuten da sein, ihm erklärt, wie das Broker sein, ihm und dem Zuschauer erklärt, wie das Broker sein funktioniert. In dieser Welt, wenn diese Rolle länger gewesen wäre, dem.
Ja, aber der ist
das war wirklich gut.
Ah, der ist doch eh nominiert, anderweitig. Also.
Ja, aber.
Jonah Hill war stets anwesend und ist nicht über Beleuchtungskabel gefallen. Ja.
Und das Licht war an. Nee, das war irgendwie anders. Nicht betrunken.
Was?
War nicht betrunken und hat keine Kamerastative umgerannt.
Das wissen wir überhaupt nicht.
Wo ist denn das her?
Gut. Willst du Punkte geben?
Ja, gerne.
Ja.
Ich gebe mindestens 8,5.
Wirklich?
Ja, ich war wirklich entzückt, möchte ich sagen. Entzückt.
Entzückt?
Ja.
Sehr schön.
Entzückt. Es klingt nicht so, als ob ich von diesem Film entzückt wäre.
Solltest du das in Klammern dahinter schreiben auf die Homepage und sollte in Klammern entzückt stehen.
Okay.
Nee.
Aber bin ich gespannt. Tja.
Ja. Na gut. Stefan ist fertig, Claudia sagt ja.
Ja, ich sage, okay, mal sehen.
Wir werden uns das anschauen.
Ja,
werden wir. Ja.
Lohnt sich das vom Sound her? Weil Arbeitskollege von mir ist jetzt extra wieder in dieses Atmos-Kino gerannt für diesen Film. Hatte
für den?
Ja.
Für die Partys.
Glaubst du, dass er da was von hatte? Oder ich werde ihn das am Montag fragen, aber... Okay, das ist ein denkendes Gesicht, kann ich schon mal übersetzen für die Hörer, ja. die das jetzt nicht sehen können. Okay,
ach ja, also wahrscheinlich ich glaube nicht. Also ja, es ist bestimmt ganz lustig, wenn du noch mehr das Gefühl hast, mitten in diesem Saal zu sitzen. Das ist sicherlich ganz nett. Und ja, sonst. Okay. Coole Musik hat er. Der Film, das war auch
so 80er Mucke, oder? Ja, geht dann noch in die 90er rein.
Ja, genau.
Spielt ja länger dann.
So. Ja. Man denkt so, ah ja. Das ist cool, das gefällt mir.
Die coolen 80er und 90er. Hm.
Die guten Sachen. So. Weißt du nicht das, was wir gehört haben, sondern die guten? Also.
Ich habe in den 80ern Beatles gehört. Also.
Das war dann nicht, ja. Gut.
Ich war mit 7 nicht so am Ball, was die Charts angeht.
Nee. Mit 7? Ich weiß gar nicht, ob ich mit 7 Musik gehört habe. Ich glaube nicht. Meine Eltern sind nicht so into Musik, deswegen gab es bei uns früher nicht so viel Musik.
Ja, bei uns war es schwierig. Mein Vater hat immer versucht, Westplatten über Tschechien zu importieren. Und wenn das gelungen ist, dann hatte ich auch gute Musik, ja.
Ja.
Heute noch Rolling Stones Platten aus tschechischer Presse.
Okay. Ja. Der Christoph schwärmt doch immer noch für die Pudis.
Ja, aber war die haben nicht an mich rangelassen und meine Eltern auch nicht.
Ich an sich und an dich auch nicht.
Ja, das heißt immer noch, damals kannte der Christoph die Pudis auch nicht.
Stimmt.
Nee, ich habe auf so einem alten Kassettending das war so ein Mono-Gerät, da hatte ich so eine Kassette und da war Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg drauf, was natürlich, also das ging natürlich gar nicht in der DDR. Aber irgendwie hatte man das dann. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Das war dann plötzlich da und dann hast du Sachen gehört. Da
war war die ganze Platte drauf oder nur das
Lied? Da waren verschiedene Lieder, das war so ein Mixtape und das war halt eins der Dinger. Und ich meine, da hat er einfach unseren Honecker den Oberindianer genannt. Ich meine, was ist das? Also, das war ja subversiv.
Wie ist der Staatsratsvorsitzende oder was war der?
Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Zentralkomitees der SED und ich weiß die restlichen Titel nicht mehr. Wir schweifen ab. Nächster Film.
Die Claudia war im Kino. Nee, du warst nicht im Kino. Du hast den Film Holy Motors gesehen.
Ja.
Was für ein Ding?
Ich habe mir den Film Holy Motors zu Weihnachten gewünscht.
Motors wie Motor?
Motors, ja.
Hätte ich mir nicht wünschen können. Ich habe noch nie von ihm gehört.
Also was ich ist das? Ich habe mir dann auch basierend darauf, auf der Besprechung von Mark Kermode vor längerer Zeit schon, weil ich ja seine Podcasts irgendwann alle nachgehört habe, die man noch bekommen kann, habe ich das dann irgendwann mal auf meine Wunschliste gesetzt. Meine Mutter hat dann auch gefragt, was ist denn das für ein Film, weil sie da irgendwie an der Tür ihren Ausweis vorzeigen musste und so. und dann habe ich ihn also angeschaut. Also Holy Motors ist ein Film aus dem Jahr 2012 von Leos Carax, dem französischen Regisseur, den man vielleicht kennt von den Liebenden von Pont-Neuf. Der ist so eine Figur, die in längeren Abständen immer mal wieder Filme macht, die gleichermaßen irritieren und irgendwie doch auch ein bisschen Aufsehen erregen. Aber so richtig, also zumindest zum Beispiel, er hat versucht, einen englischsprachigen Film finanziert zu bekommen in den letzten 10 Jahren und das hat nicht funktioniert. Also er hat dann irgendwie irgendwann das Projekt wieder aufgegeben.
Das heißt, die Filme sind französisch oder was?
Sind französisch, ja. Der ist auch französisch und er arbeitet immer schon seit seinem ersten Film mit demselben Schauspieler. Der heißt Denis Levent, glaube ich. Und der spielt hier auch wieder die Hauptrolle. So, jetzt muss man gleich vorne raus, muss man einen Disclaimer sagen. Das ist wirklich Kunstfilm. Ja, also es ist wirklich so, wenn man keine sehr hohe Verträglichkeit hat, was so Arthouse-Kunst angeht, dann kann man jetzt für die nächsten paar Minuten ausscheiden.
Wir haben Sprungmarken, einfach eins weiter.
Weil der Film ist wirklich extrem arthausig.
Ich finde es schön, diese Kategorie. Kunst.
Ja, Kunst.
Das ist gut.
Also es geht in diesem Film um eben die Figur Oscar, gespielt von Denis Levent, der einen Job hat, von dem wir nicht so ganz genau verstehen, was das ist. Und zwar, der Job besteht darin, dass er in einer großen Limousine von einer Dame in der Gegend rumgefahren wird und dann so verschiedene Aufträge abzuarbeiten hat. Und die Aufträge beinhalten eigentlich immer, dass er, naja, wenn man so will, so eine Art, also eine Rolle übernimmt. Er macht dann dort irgendwas, wo man nicht so ganz sicher ist, ist das jetzt was Schauspielerisches oder irgendwie Performance-Art oder
kannst du ein Beispiel
oder geben? Ich möchte da nicht so viel verraten, aber okay. es ist so, dass manchmal sind es relativ alltägliche Situationen, wo er quasi hingeht und an einer Konstellation teilnimmt, als ob er eine Figur wäre, die dahin gehört, aber ganz offensichtlich ist es sein Auftrag, dort eine Rolle zu übernehmen, also in einer Familienkonstellation zum Beispiel, ja. Also er geht so dahin.
So ein bestellter Weihnachtsmann, nein.
Nee, zum Beispiel Vater.
Ach oder so. Okay.
Oder irgendwelche auch kriminellen Dinge. Er geht dahin und macht da was und so. Und das Eigenartige daran ist, also es ist ein bisschen so,
die alte Dame fährt ihn da immer hin.
Die fährt ihn immer hin und er kriegt dann immer so ein Dossier, was quasi sein
Auftrag ist. Er fährt es dann auch erst da vor Ort so.
Er fährt es in seinem Dossier, was seine Aufgabe ist und so. Und das Schöne daran ist, obwohl die Situation, die zum Teil und auch die Rollen, die er spielt, vollkommen absurd sind, er ist eben Profi. Ja? Also man merkt ihm nie an, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist, was er hier machen muss. Oder die Situation ist auch mal ganz eigenartig, weil du immer so das Gefühl hast, das, was er macht, würde vielleicht irgendwie Sinn ergeben, wenn wir das Gefühl hätten, hier ist irgendwie eine Kamera, die das aufnimmt oder so. Ja, also das ist irgendwie eine Inszenierung für irgendwen. Aber wir können einfach überhaupt nicht ergründen, für wen das inszeniert wird oder ob es ein Publikum gibt oder was hier, also man kann einfach überhaupt nicht erkennen.
Erkennt man denn, ob die anderen Leute, die mit denen er da interagiert, ob die wissen, dass er da nur den Auftrag hat oder ob die, nehmen die den als wäre der gegeben?
Ja, das ist von Fall zu Fall, ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Reaktion ist, aber prinzipiell ist es so, dass die ihn akzeptieren als die Rolle, die er spielt.
Okay.
Also er wird nicht irgendwie in Anführungszeichen gesetzt oder sowas. Ja. Und das erzeugt eine unheimliche Irritation bei dir als Zuschauer. Du folgst ihm eben, es wird dir auch nichts erklärt. Du folgst ihm so von einem Auftrag zum nächsten und versuchst immer ein bisschen weiter zu verstehen, was er hier eigentlich macht oder was das ist.
Versteht man zum Ende oder wer
verkleidet er sich oder?
Er verkleidet sich zum Teil auch. Und zwar zum Teil sehr, sehr aufwendig. Also eigentlich verkleidet er sich immer ein bisschen, aber zum Teil ist es auch sehr, sehr aufwendig, wie er sich verändert als Figur. Und nein, der Film, also es ist ganz lustig, weil ich habe ein bisschen gelesen, was das ist bei so Filmen, die dich beunruhigen und irgendwie auch gefangen nehmen, aber du hast trotzdem das Gefühl so, ich verstehe das nicht und irgendwie, vielleicht finde ich ihn doch auch doof, ich weiß nicht so richtig, dann liest man ja so ein bisschen, was andere Leute darüber geschrieben haben und irgendwie ist es schon lustig, weil in fast jeder Rezension gibt die Person, die die Rezension schreibt, im Prinzip zu, dass sie den Film nicht so richtig verstanden hat. Also letztendlich ist das auch was der Film dir abverlangt, dass du damit umgehst, dass du ihn nicht ganz verstehen kannst oder dass du nicht entschlüsseln kannst oder es gibt keine klare Lösung, was das jetzt zu bedeuten hat oder sowas.
Das klingt lustig.
Ja, es ist sehr wirr und irritierend. Und aber irgendwie auch, also ich fand es gleichzeitig auch traurig, so. Ich fand den Film, irgendwie hat er mich bedrückt. Obwohl eben zum Teil auch sehr, also es passieren auch eine ganze Menge recht lustige Sachen, eben absurde Situationen und so. Und er hat ein bisschen was von so einem, von vielleicht einem Albtraum auch so. Weil er hat eben sowas, wie die verschiedenen Szenarien ineinander greifen und wie uns überhaupt nicht erklärt wird, warum er in den unterschiedlichen Situationen da eben reinsteigt und irgendwas tut und sowas. Finde ich, hat was so von der Traum, der Art, wie Träume verschiedene Szenarien aneinander reihen.
Gibt's sowas wie so eine übergreifende Geschichte? Also, weil im Moment klingt es so ein bisschen so wie so ein Episodenfilm mit einem Schauspieler, der halt 10 Episoden spielt.
Nee, also es gibt keine übergreifende Handlung, aber es ist eben so, dass wir durch die verschiedenen Episoden versuchen wir das so zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, was er macht. Wir versuchen eigentlich zu verstehen, was ist die Natur seiner Arbeit, was tut er? Und das ist im Prinzip das Gesamtbild, was hier ergibt. Es taucht auch im Film später noch Kylie Minogue auf, als im Prinzip eine Person aus seiner Vergangenheit. Allerdings wissen wir da eben auch nicht so richtig, ist das wirklich so oder ist das ein weiterer Auftrag oder was passiert hier? Das wissen wir auch nicht so richtig. Es ist eine sehr schöne Szene, sie singt auch ein Lied. Was man auch im Trailer hören kann, also wenn man sich den Trailer kann man sich unbesorgt anschauen, weil der Trailer verrät um nichts, weil es gibt nichts zu verstehen. Also man kann den Trailer ohne Probleme anschauen. Ja, es ist ein ganz, ganz eigenartiger Film. Er ist unheimlich sperrig so. Und ich habe den, ich mache ja mit einem oder zwei unserer Nachbarn, machen wir ab und zu so DVD-Abend. Und ich habe den Film vorgeschlagen und ich habe dann während des Films die ganze Zeit gedacht so, Gott, was hast du getan? Weil wenn du diesen Film quasi jemand anderen zwingst, also du zwingst jemand anderen, diesen Film zu schauen.
Du hast ihn ja nicht gezwungen.
Nee, aber du hast dann, ich habe mehrmals auch in der ersten Dreiviertelstunde gesagt, sollen wir ihn ausmachen und so, weil ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn die gesagt wären, so nee, also so einen Scheiß will ich mir nicht anschauen. Aber ich muss dann sagen, dass er mich trotzdem irgendwie auch berührt hat. Also ich fand ihn trotzdem auch toll. Und was ich wirklich toll fand, war, dass er eben eine ganz eigene Sprache entwickelt. Also es ist wirklich so, er versucht, eine ganz eigene Art des Erzählens zu erfinden und macht eben filmisch wirklich was Neues. Also du hast wirklich das Gefühl, du hast jemand findet eine Ausdrucksform oder eine Art, eine Geschichte zu erzählen, die du so noch nicht kennst. Und das ist natürlich irgendwie schon toll. Aber es ist schwere Kost, keine Frage. Wer gut unterhalten werden will.
Vielleicht dann doch lieber Scorsese schauen.
Ja, oder irgendwas anderes. Also ich.
Okay.
Ich bin in hohem Maße irritiert und weiß nicht so richtig, was ich mit dem Film machen soll, aber irgendwie finde ich.
Nicht so entzückt.
Entzückt ist das total falsche Wort. Also wirklich entzückt. Der Film ist auch. Der Film hat schon auch schöne Teile. Also manches ist sehr schön, aber manches ist auch sehr hässlich an dem Film. Und er ist beunruhigend. Ja, komm, Stefan, ganz heimlich deine Schokolade.
Genau, gib mir auch ein Stück, wenn du eh schon so einen Krach machst.
Also es ist ein ganz eigenartiger Film. Nein, vielen Dank.
Du nicht? Beim Erzählen Schokolade ist immer gut. Also unsere, ich glaube, unsere Hörer schätzen es sehr, wenn wir Schokolade während des Redens essen.
Ja, also wer eine gewisse Arthouse-Resistenz hat und damit umgehen kann, wenn ein Film sich nicht erklärt und so weiter, aber was Ungewöhnliches sehen will, was eben für mich doch eine große Ausdrucksstärke hat, dem würde ich das empfehlen. Der Film heißt Holy Motors und ich gebe...
Warum sind die Motoren heilig? Das habe ich jetzt immer noch nicht.
Das kann ich auch nicht verraten. Okay. Also es ist so, dass das verbindende Thema in dem Film ist eben schon immer diese Fahrt in seiner Limousine, in der er dann eben sich vorbereitet. Und auch die Limousine hat, in gewisser Weise hat man so das Gefühl, die hat ist ein bisschen wie so ein magischer Raum, weil er in dieser Limousine sich ja immer in alles Mögliche verwandelt, um dann nach draußen zu treten und eben teilzunehmen an irgendwelchen Szenen und sowas. Also damit hat es was zu tun. Und ein bisschen was am Ende des Filmes sehen wir dann noch über quasi den Kontext, in dem das stattfindet. Aber es ist nicht sehr viel. Es ist auf jeden Fall nicht genug, um uns irgendwie wirklich was zu erklären. Aber da kommt so ein bisschen dieses Holy Motors her.
Ja. Okay.
Ich gebe außerordentlich verwirrte 9 Punkte für die Erfahrung. Aber das heißt nicht, dass es ein 9-Punkte-Film ist, den du so empfehlen kannst. Also für mich ist das wirklich eher Kunst eben im Sinne von interessanter Erfahrung. Ja.
Okay.
9 Punkte.
Ich weiß jetzt nicht, Stramm. Ob ich den deshalb jetzt anschauen werde. Aber
ja. Also, so wie du davon erzählt hast, finde ich ihn schon interessant.
Ja, aber er ist auch schwer zu ertragen, das muss man wirklich schon sagen. Also wenn du ihn anschaust, man darf nicht die Erwartung haben, dass man da quasi reinsinkt und sagt, oh schön, sondern man schaut sich den an und über einen sehr langen Zeitraum denkt man sich so, was? Warum? Nein! Und dann immer wieder so, warum schaue ich mir das an? Also diese Reaktion hat er bei mir auf jeden Fall auch hervorgerufen. Und die 9 Punkte sind Ausdruck meiner Verwirrung. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, ja, mein Leben ist reicher dadurch, dass ich ihn angeschaut habe.
Also. Okay.
Aber deswegen, wenn Hörer ihn jetzt anschauen und sagen, das war der größte Scheißtrick, den ich je gesagt habe, don't blame me. Ich habe gesagt, Arthouse, Kunst.
Ja, du hast mehrfach gewarnt.
Ja.
Ich habe auch einmal so einen extremen Kunstfilm gesehen. Den habe ich hier auch besprochen. Von irgendeinem Künstler, wo dann plötzlich zwischendrin fangen sie alle an, Opern zu singen und dann... Ich kann mich schon kaum noch dran erinnern.
Es gibt auch.
Das ist immer so am Vorabend des Krieges. Eine Schröter hieß der Regisseur, glaube ich. Der aber lebt mittlerweile nicht.
In einer Episode kommt auch Eva Mendes vor. Spielt eine Rolle. Auch eine sehr, sehr lustige Szene, wo man sich dann auch während dieser Szene immer denkt, so, wie hat er sie dazu überredet, das zu machen? Ja. Also, Holy Motors, wenn du Lust auf sowas hat.
Mhm.
Ja.
Werner Schröter.
Okay. Holy Motors. Ich habe auch einen Film gesehen.
Ja.
In dem verschiedene Motorfahrzeuge ein Setpiece sozusagen bilden, in dem sich der große Teil des Films abspielen. Und zwar habe ich auf Watch Ever Stichtag angeklickt mit Zach Galifianakis und Robert Downey Jr. Das versprach ein Abend von seichter Unterhaltung zu werden. Es war dann doch sehr viel seichter, als ich gehofft hatte.
Ich wollte gerade sagen, ist haben das nicht, haben wir den nicht meine Sneak gesehen?
Also wenn, dann war ich da nicht dabei. Ich habe diesen Film...
Schokoladenfuschelpause.
Schokoladenzerdrückungskampfpause.
Entschuldigung.
Das hört doch nicht auf. Jetzt. Okay. ja, also die Geschichte ist schnell zusammengefasst. Wir haben wieder mal zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die gezwungen werden, sich zusammenzuraufen, um von A nach B zu kommen. In dem Fall ist es so, dass Robert Downey Jr. ein ziemlich hochnäsiger, arroganter Geschäftsschnösel ist, der möglichst schnell nach Los Angeles muss, weil seine Frau hochschwanger ist und das Kind demnächst zu kommen droht. Und er will dabei sein. Und auf der anderen Seite haben wir Zach Galifianakis, der auf der Beerdigung seines Vaters gewesen ist, den er jetzt in einer Dose, Kaffeedose, hat er die Asche dabei. Und der will einfach wieder nach Hause, was auch, nee, Quatsch, Der will auch nach L.A., weil er eigentlich Schauspieler ist und in L.A. groß rauskommen möchte. Und der ist aber das komplette Gegenteil. Der ist so ein gefühlsduseliger Schnuffi, der irgendwie die ganze Zeit immer mit seinem Hund reden muss, der irgendwie so eine französische Bulldogge oder sowas hat er dann dabei. Und er ist halt auch ein Schussel. Also der weiß mit seinem Leben nicht so recht, wo der Anfang und das Ende ist. Und macht halt in allen möglichen Alltagssituationen immer irgendwas Dummes. Er denkt über Dinge nicht nach, macht alles falsch und sorgt immer dafür, dass es in die nächstgrößeren Schlamassel gerät, aus dem er gerade rausgekommen ist. Und die beiden treffen sich am Flughafen, und weil sie einen kleinen Autounfall produzieren, und landen dann über verschiedenste Verwicklungen auf einer No-Fly-List, dürfen nicht mehr fliegen, und raufen sich dann zusammen, nehmen sich einen Mietwagen und fahren über Land nach L.A., über verschiedene Umwege, und kannst ja ausrechnen, wie das dann so abläuft.
Okay. Packt er wenigstens am Schluss seinen Anzug aus?
Anzug?
Den Ironman-Anzug? Nein.
Nein. Gut. Nein. Im Gegenteil, er wird ein paar Mal verhauen. Er wird von einem Irak-Veteran in einem Rollstuhl vertrimmt.
Das passiert auch noch nicht mit dieser Asche, das sieht man doch im Trailer, oder?
Ja, das siehst du im Trailer, dass sie der ist halt in einer Kaffeedose, das legt Verwechslung nahe. Ja, also wie gesagt, insgesamt, ich fand den sehr viel flacher, als ich mir das gewünscht hätte. Er hat den einen oder anderen Moment, wo er mal so ein bisschen rührselig wird. Er hat den einen oder anderen Moment, wo er wirklich auch sehr lustig ist. Das sind dann in der Regel ist das so Szenenhumor halt, so Slapstick-artige Dinge, die dann passieren. Oder Dinge, die so überraschend sind, dass du dann doch laut lachen musst, weil du jetzt nicht damit gerechnet hast, dass die Szene so weitergehen würde. Aber insgesamt ist die Anzahl der Lacher für die Dauer des Films dann doch eher überschaubar. Und es ist sehr, sehr vorhersehbar, wie die beiden. Ich meine, ich muss immer die ganze Zeit an so einen Film denken mit Steve Martin und ich will jetzt John Goodman sagen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Steve Martin und irgendeinem anderen noch, die sich auch zusammenraffen. Da gibt es so eine wunderschöne Szene, wo Steve Martin den schönsten Filmwutanfall auf so einem Parkplatz von der Autovermietung kriegt, nachdem er dem er diesen riesigen Parkplatz von Autovermietungsautos gescannt hat, und das, was er gemietet hat, da ist der Parkplatz leer. Das ist das Einzige, was nicht da ist und so. Also ich weiß nicht mehr, wie der Film ist. Die Hörer, die vielleicht wissen, wovon welche Szene ich spreche, können das vielleicht mal in die Kommentare nachtragen. Da hatte ich mich sehr dran erinnert gefühlt zum Teil, aber der Steve Martin-Film ist viel besser. Und
du hast ihn dann aber nicht ausgemacht?
Nee, ich habe ihn zu Ende geschaut. Er wird auch, wenn er mal irgendwann lustig wird, ist das eher gegen Ende. Also ganz okay. Gegen Ende dreht es natürlich so ab. Also sie landen dann noch irgendwie in Mexiko, und da wird es dann so slapstick, absurd, humorartig, dass man dann nicht mehr anders kann, als hin und wieder lachen zu müssen. Wenn man ihn ausmacht, macht man ihn wahrscheinlich eher am Anfang aus. Also am Ende willst du dann auch wissen, was dann jetzt dann passiert, ob sie dann da ankommen oder nicht.
Ich habe den auch durchgehalten. Also ich habe den vor einiger Zeit auch geschaut und habe ihn auch nicht ausgemacht. Aber ich fand ihn ehrlich gesagt auch nicht so. Ich finde, er ist genauso, wie man im Prinzip erwartet, dass man ist, nur eher am unteren Ende,
was die Möglichkeit angeht. Ja, so, das kommt ungefähr hin, ja. Ja, also man kann da hin und wieder mal lachen. Ich habe den in Englisch geguckt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Robert Downey Jr. in Englisch... Nee, das stimmt nicht. Ich habe Iron Man schon mal auf Englisch gesehen. Naja, aber ja, es ist auch so, von der her, seichte Kost, kann man ganz gut verstehen. Er nuschelt ein bisschen, aber ja, würde ich jetzt irgendwie so 5 Punkte, 5,5, so. Tut nicht weh, ist ganz nett, aber mehr auch nicht.
Ja. Würde ich mich anschließen.
Stichtag, ja.
Stichtag.
Das bezieht sich auf das ankommende Baby.
Ach so, ja. Wahrscheinlich haben wir den Sneaker für den Trailer schon auch so oft gesehen, dass man das Gefühl hat, mal den ganzen Film gesehen.
Es ist auch tatsächlich so, dass ich jetzt, ist ein paar Monate her, dass ich ihn gesehen habe, dass ich das Gefühl habe, mein Wissensstand über den Film ist exakt gleich, wie als ich nur den Trailer gesehen hatte, weil man einfach die ganzen Details vergisst man ja wieder und es bleibt einfach nicht so richtig hängen. Du weißt, du hast ihn gesehen und fandst ihn so, naja,
ich hab
lustig,
jetzt,
aber ja.
Ist ein masturbierender Hund drin.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das wüsste ich jetzt keinen anderen Film.
Nein, gut, in den Hangover-Filmen gibt es
Achso, ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Der Regisseur ist Todd Phillips, also das ist der Typ, der Hangover gemacht hat.
Okay.
Und ich meine, Seth Galifianakis spielt ja schon auch eine Variation seiner Hangover-Figur.
Im Grunde dieselbe Figur, ja. Und das merkst du dem Film deutlich an. Also der ganze Humor ist diese Hangover-Schiene, ganz, ganz deutlich.
Okay, gut, aber wenn man darauf Bock hat, dann kann man das ja gut gucken. Oder soll man dann lieber Hangover
nochmal gucken? Sehr viel schwächer als der erste Hangover.
Okay, vielleicht dann doch lieber den gucken.
Finde ich auch, ja.
Ja. So. Also es sind keine so Szenen drin wie mit dem Tiger und mit dem Huhn. Ja. Ja.
Ich wollte noch erzählen, dass ich im Kino jetzt den Trailer für 47 Ronin nochmal gesehen habe. Und ich hatte das Gefühl, so, den haben wir besprochen. Ah ja, da hat die Claudia das und das erzählt. Und dann gucke ich den Trailer und denke mir so, das hat die Claudia alles gar nicht erzählt. Die hat von einem ganz anderen Film gesprochen.
Wirklich? Was kommt denn im Trailer vor?
Das ist halt nur so Fantasy-Gedöns.
Ah ja.
Und ich hatte mehr so den Eindruck, so, das ist so Realwelt zu einer anderen Zeit.
Ist ja schon ein bisschen Fantasy-Gedöns, aber.
Und da ist halt nur so.
Ja gut, dann nutzt
Orks und Maskenmänner und Fünfärmige.
Dann nutzt der Trailer halt einen Aspekt des Films ganz stark. Aber ja. Das ist schon ein Aspekt, aber er ist jetzt nicht so allgegenwärtig.
Ja, also, was hat die Claudia denn da erzählt? Das ist doch ein ganz anderer Film.
Das ist echt interessant, weil das heißt ja, dass man davon ausgeht, dass man den Film hier so vermarkten sollte oder dass es irgendwie...
Ja, ich hatte dich ja am Ende deiner Rezension auch nochmal auf diesen Drachen angesprochen. Die Frage kam auch genau daher, dass ich den Trailer auch so in Erinnerung hatte, dass ich dachte, irgendwie...
Das ist doch so ein Drache und Gemetzel und so.
War da mehr Drachen und komische Sachen. Ja. Du hast so von Samurais und ihren Kodex und so.
Ja, so... Oh, das ist komisch.
Ja.
Ja, okay, interessant.
Ja. Du hast einen Film gesehen, den man auf Hessisch, glaube ich, Chico und Rita sagt.
Aber ich glaube nicht. Chico und Rita gesehen, genau.
Ah ja.
Ein Animationsfilm aus dem Jahr 2010. Der 2012, glaube ich, hier ins Kino gekommen ist. Der hat drei Regisseure stehen dahinter. Der eine heißt Fernando Trueba, das ist der von der mit Belle Époque damals vor 20 Jahren oder wann den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Und der hat sich zusammengetan mit zwei Brüdern, die irgendwie so Animation, Design, Designer Sachen machen. Und die erzählen jetzt die Geschichte, eine Liebesgeschichte. Fängt an im Havanna der späten 40er Jahre. Das habe ich sofort geliebt, weil Havanna ist nach Istanbul meine Lieblingsstadt von den Städten, die ich gesehen habe. Und das ist schon einfach wundervoll, wie das aussieht und wie das gemacht ist. Musik spielt eine sehr große Rolle in diesem Film, weil Chico, der männliche Part dieser Liebesgeschichte, spielt Klavier, also ist Pianist. Und zwar in diesem ganzen so aus New York rüberschwappend und wieder zurückschwappendem Jazzmusik der Zeit eben. Und sie, Rita, ist eine Sängerin, und die lernen sich eben kennen und spielen auch zusammen. Und das ist so ein bisschen so eine Liebesgeschichte von, naja, verpassten Möglichkeiten oder Dinge sind dann so ein bisschen anders gelaufen, als man denken würde. Deswegen ist es so ein bisschen so eine Geschichte von dass es nie so richtig funktioniert auf irgendeine Weise, aber eben trotzdem immer so mitschwingt, dass sie das perfekte Paar sind und so. Und die Geschichte wandert dann irgendwann auch in die USA, und da gibt's dann noch so andere Elemente. Es gibt eben einerseits so dieses Künstlermilieu und eben in Havanna auch, welche soziale Position haben sie dann später, dann eben auch die politische Entwicklung in Havanna und zwischendrin in den USA, welche Position haben sie dort, auch Rassismus ist ein bisschen Thema und sowas. Also es gibt so verschiedene Themen, die so ein bisschen mit reinspielen, aber auf eine ganz sensible, zurückhaltende Weise. Und insgesamt ist es einfach, ist schon ein Märchen. Also es ist eine Liebesgeschichte, die sehr viel mit Sehnsucht und der Traumvorstellung vom idealen Gegenstück und auch Sexualität ist wichtig. Es gibt animierte Sexszene, die also für Kinder nicht so geeignet, vielleicht, wenn man nicht möchte, dass die Kinder das sehen. Obwohl es ist jetzt auch nicht super fies, aber Kinder sind ja heute vieles gewohnt. Aber es ist schon für Erwachsene, also es ist ein Erwachsenen-Animationsfilm auf jeden Fall. Und ja, tolle Musik. Der Film ist mit so einem, naja, also es ist irgendwas so zwischen, also Teile auf jeden Fall sehen so nach Retroskopie aus. Eben die Figuren sind so ein bisschen so, wir haben noch neulich über Waking Life gesprochen, bisschen ein ähnliches Format ist es, dass du eben die Figuren doch sehr realistisch in ihren Bewegungen und so, also nicht irgendwie cartoonisch, aber gleichzeitig doch eben im Prinzip so abstrahiert, dass du nur die quasi die Ränder der Figur hast und dann so ein bisschen sie noch angedeutet sind, aber es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so fotorealistisch gestaltet. Hat zum Teil dann auch wieder doch Ähnlichkeiten mit dem, was Disney zum Teil auch macht, also und so.
Eher Zeichentrick als Animation.
Es ist so ein Zwischending, würde ich sagen. Aber es ist insgesamt, es ist schon abstrahiert, also es hat keinerlei irgendwie jetzt nicht vergleichbar mit dem, was Pixar macht oder sowas. Und also es wirkt auf ganz deutlich gezeichnet und es ist ein bisschen, also gut, dadurch, dass es ein Erwachsenenfilm, anders als es so ein Disney-Film ist, ich finde, es ist nicht so süß insgesamt, obwohl es sehr schöne Sachen gibt. Aber es ist eben insgesamt so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Kanten. Also auch von dem, wie es gezeichnet ist, wie bestimmte Dinge dargestellt werden und so, hat das schon ein bisschen, also ein Erwachsenenprofil einfach doch. Obwohl es ein Märchen ist, würde ich sagen, in gewisser Weise. Ja. Also ich finde es ein wirklich ganz, ganz toller Film. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich mag auch die Musik der Zeit. Also ich mag diese Art von Jazz ganz gerne. Aber das ist wirklich, also das ist Jazz-Light. Also wir werden hier nicht strapaziert in irgendeiner Weise. Also sag, wenn jemand jetzt sagt, okay, Jazz ist nicht so mein Ding, das ist schon sehr so eine Light-Version, das kann man gut so
wegstellen. Stefan und mich kann man mit Jazz nicht strapazieren.
Nein.
Okay. Dein Bruder schon.
Ja, viele Leute sagen, ja, mit Jazz kann ich nicht so viel anfangen, aber man wird hier nicht angestrengt. Das ist alles sehr, sehr nett. Ja, also ich finde den Film wirklich, wirklich toll.
Es ist quasi ein Erwachsenen-Animationsfilm.
Ja, genau. Ja.
So.
Und ich gebe 10 Punkte.
Was? Ja. Boah, was ist denn das für eine Folge? Claudia haut in 2 Filmen 19 Punkte raus.
Ja,
okay. Da brauchst du manchmal 4 Wochen für.
Aber das hier ist eine andere Art von 10 Punkte. Also die Holy Motors 9 Punkte sind eben Bewunderung für diese Reaktion, die der Film bei mir hervorgerufen hat und so. Aber das hier sind wirklich 10 Punkte, weil ich den Film wirklich absolut wundervoll finde.
Lieblingsfilm.
Und ich ihn ja jetzt schon auf die Liste der Filme setzen werde, die mich dieses Jahr am meisten begeistert haben.
Das sind 10 rote und das andere 10 blaue Punkte.
Ja?
Weiß ich nicht, was jetzt was ist. Das ist einfach so ein Unterschied.
Aber trotzdem.
Tico und Rita sind die roten Punkte.
Ja, okay. Aber es ist trotzdem krass. 19 Punkte in 2 Filmen. Das ist schon. Ja. Jetzt die nächsten 4 Wochen gibt es 4 und 3.
Vielleicht bin ich einfach betrunken, wer weiß.
Ja, sonntags morgens, da sind wir öfter mal betrunken.
Es ist nachmittags.
Echt?
Ja, wir sind ja später als sonst.
Achso, wir nehmen ja sonst immer um 11 auf. Ja,
wir sind völlig verschoben.
Ja, ganz Rhythmus ist weg.
Ja.
Du hast Serien geschaut?
Ich wollte noch eine Sache erwähnen, nämlich, dass die ARD, also na, eigentlich der NDR, mit seiner lustigen Wir verstecken die besten Sendungen sonst wo Farce fortsetzt, nämlich der Tatortreiniger, der Hochgelobte, hat neue Folgen jetzt zur Ausstrahlung gebracht. Diesmal wieder irgendwie 22 Uhr oder so im NDR. Wo also niemand versehentlich vorbeischaltet, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Die haben noch mal ein paar alte Folgen mit ausgestrahlt und haben 3 neue jetzt mit ausgestrahlt, die sich aktuell noch in der Mediathek befinden müssten. Da müsst ihr jetzt aber dann schnell sein. Ansonsten werden sie die wohl auch irgendwann demnächst dann auf DVD releasen.
Watch Ever gibt's hier doch auch, oder?
Da gibt's im Moment nur Staffel 1 und 2. Ich nehme mal stark an, dass sie das dann noch vervollständigen. Es ist auch ein bisschen seltsam. Ich dachte, und man hat es auch überall so gelesen, jetzt Staffel 3. Aber wenn man in die Wikipedia schaut, dann sieht es so aus, als ob 2 von den neuen Folgen, die sie jetzt veröffentlicht haben, noch zur 2. Staffel gehören offiziell. Und die eine aus der 3. Staffel ist dann seltsamerweise auch die 2. der 3. Staffel und nicht die 1. Die 1. haben sie noch gar nicht ausgestrahlt.
Mann, was ist das denn?
Ist so ein bisschen seltsam, wobei das beim Tatortreiniger aber ehrlich gesagt auch egal ist, weil die Geschichten ja in sich abgeschlossen sind. Insofern ist diese Staffelaufteilung jetzt auch dann irgendwie eher so eine akademische Betrachtung. die Folgen, die ich bisher gesehen habe, in der einen trifft er, ist der Schauspieler Florian Lukas, spielt einen Homosexuellen, der in der Wohnung des Opfers ist. Das Opfer ist diesmal auch zum ersten Mal kein Mordopfer, sondern hatte einen Herzinfarkt. Und demzufolge gibt es auch gar nicht so viel Schweinerei wegzumachen. Aber es dient als Vehikel dafür, mit unserem Protagonisten Schotti mal über Homophobie zu reden, indem er dann irgendwann mit dem Florian Lukas Charakter zusammen in einen Schrank gesperrt wird und sich dann der Frage stellen muss, ob er das gut findet, dass er jetzt da mit dem Schwulen im Schrank ist und was das mit ihm macht. Noch dazu, wo er Platzangst hat, wird es das setzt der Sache dann nochmal so die Krone auf. Und in der anderen Folge geht er in so ein eklig runtergekommenes altes Haus im Wald, wo alles voller Kakerlaken und Dinge ist und so, und trifft da so einen Schamanen, der da ein Totenritual durchführt für den Verstorbenen, während er die Reste des Verstorbenen wegputzen muss, und dann unterhalten die beiden sich darüber, über ihre Arbeit. Die arbeiten ja beide mit dem Tod quasi oder mit dem Tod anderer Leute und müssen da so ein bisschen aufeinandertreffen, und der eine hält die Arbeit des anderen für profan, also putzen, und der andere so für, das ist doch Quatsch, sowas gibt's doch gar nicht, so Geister, und dann prallen die beiden halt aufeinander. Und die dritte habe ich noch nicht angeschaut, aber nichtsdestotrotz, die Empfehlung lautet, Tatortreiniger gucken, alle Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, solltet ihr anschauen, das ist einfach eine so kostbar goldige Serie, das kann man einfach nur empfehlen.
Kostbar goldig.
Ja, das hast du schon mal Tatortreiniger geschaut?
Nein.
Also die Grundprämisse ist immer, dass Schotti arbeitet bei der Reinigungsfirma Lausen und kommt halt immer mit seinem ganzen Putzequipment an irgendeinen den Ort eines Gewaltverbrechens, wo in der Regel viel Blut, Hirn und sonst irgendwas noch in den Polstern klebt, und muss das dann wegputzen, und in der Regel begegnet er immer irgendwelchen Leuten, die da irgendwelche Interaktionen mit dem Toten oder mit dem Nachlass oder sonst irgendwas haben, und gerät da immer in Geschichten rein, die er dann irgendwie meistern muss. Und das ist ganz bezaubernd von Gerne Mädel, also dem Ernie aus Stromberg gespielt. Ganz, ganz toll. Ja. Wie gesagt, die ersten zwei
Staffeln. Der wurde hier ja auch schon öfter empfohlen.
Aber ja.
Ich habe es bisher immer noch
nicht. Ich habe es auch noch nicht geschafft.
Ja.
Ja, also die drei neuen.
Ich habe jetzt Wintertraining wieder angefangen. Ich schaue jetzt wieder Breaking Bad. Ich schaue ja Breaking Bad nur auf dem Fahrrad.
Wie gesagt, die ersten zwei Staffeln, die auf Watch Ever sind, die eine Folge geht eine halbe Stunde, und es sind pro Staffel jetzt, also die beiden, so wie sie jetzt bei Watch Ever drin stehen, hast du 6 Folgen, die du gucken kannst.
Okay.
Das heißt, hast du schnell geschaut.
Mal eine lange Trainingseinheit. Ja. 3 Stunden. Oh, 3 Stunden. Oh, das ist schon lang.
Naja, machst du es in 2 Trainingseinheiten, 2x1,5, dann hast du es weg.
Ja.
Und die beste Folge ist nach wie vor Schottis Kampf, wo er in dem Nazi-Heim putzen muss. Das ist die Goldfolge.
Naja.
Ja.
Gut. Wir haben noch eine Frage von unseren Hörern gekriegt. Unsere neue Lieblingsrubrik.
Ah, stimmt.
Oder hatten wir das vorher nicht so besprochen?
Doch, das ist gut.
Ich hatte es nur schon wieder vergessen.
Ja, genau. Da müssen wir, sagen wir jetzt gleich was dazu?
Ja.
Wie wir diese Maximalform der Demokratie jetzt einführen?
Ah ja, genau.
Wir haben uns nämlich überlegt, wenn euch diese Rubrik, wir beantworten Fragen zu allen Themen, nicht so gefällt, nee, wenn sie euch gefällt, dann schickt uns weiter Fragen, weil dann haben wir weiter Fragenmaterial, das wir beantworten können. Wenn es euch nicht gefällt, dann schickt halt keine Fragen.
Aber wenn dann trotzdem jemand was geschickt hat, dann habt ihr Pech gehabt.
Das heißt, man kann mit einer Stimme schon dafür sorgen, dass es die Rubrik weitergibt.
Genau, wann gibt's das denn jemals in der Demokratie?
Das ist großartig, oder?
Genau. Und die Leute, die jetzt absichtlich zu Hause sitzen und denken, ich schicke keine Frage, weil ich mit Nein stimmen will, die haben halt leider Pech, weil sie mit dieser anonymen großen Masse von Hörern, die so lethargisch sind, dass sie sich nicht mal eine Meinung dazu bilden,
einfach
zusammengewürfelt werden.
Genau, die einfach nur hören.
Nur übrig, unsere gesamten E-Mail-Accounts zu hacken und zu verhindern, dass wir irgendwelche Zuschriften bekommen.
Oder?
Und auch zu verhindern, dass wir mit Hörern sprechen oder uns auch nur selbst Fragen ausdenken. Oh, das ist schwierig, aber ich lese gerade die Autobiografie von Salman Rushdie, also nichts dergleichen, bitte wollen wir.
Ja, aber Sie könnten ja auch einen Brief, also eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben, die Kategorie ist scheiße, bitte aufhören.
Das würde nicht wirken, glaube ich.
Aber es wäre immerhin eine Äußerung, okay, die wir zur Kenntnis nehmen
würden. Das stimmt, wenn wir keine Fragen bekommen und ihr ein paar haben uns geschrieben, was scheiße ist, das stimmt natürlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitermachen, vielleicht auch nicht so groß.
Ja,
auf der anderen Seite, vielleicht machen wir einfach weiter, weil wir die Kategorie ganz gut finden. Ja. Also mir zumindest geht das so. Also
wir haben,
ja, aber ohne Fragen funktioniert sie halt nicht. Insofern, eben, also das Hörerkollektiv.
Wir werden uns nicht irgendwie Fragen aus den Fingern saugen und behaupten, das ist Hörer von. Na, vielleicht doch. Also, bei der jetzt kommenden Frage.
Die hat der Bob sich ausgedacht, aber in Wirklichkeit ist sie von Norman.
Ah ja.
Es ist immer schön, er erkennt
dieser
das
daran. Dieser Norman, ich glaube, den gibt's gar nicht.
Er erkennt das mit den Fragen immer daran, dass die Namen dann immer absurder werden.
Hildegard schreibt, Hildegard 26, genau, aus Gütersloh. Hm.
Aus, ja, Gütersloh am Inn. Nein.
Musterstadt.
Genau.
Maxi Mustermann aus Musterstadt.
Aus 1, ja, 2, 3, 4, 5, 6 Musterstadt. Steht in jeder meiner Testdatenbanken, die Frau. Irgendwie, ja, mogelt die sich da immer rein. Hm? Erika Mustermann und Thomas Mustermann.
Okay.
Nee, Erika Musterfrau und Thomas Mustermann. Du brauchst auch zwei, genau, unterschiedliche Nachnamen.
Ich nehme immer die Herausgeber von der FAZ.
Echt? Hm? Bei dir ist dann immer Frank Schirmacher.
Frank und so. Schirmacher und Dinker und noch irgendwer und so.
Dr. Mustermann, CO, nee, Musterfrau, CO Mustermann steht bei uns immer. Ja. Ah, okay, gut,
dass wir darüber reden. Wir haben irgendwie alle mit Testdatenbanken zu tun.
Ja, ich lese absurderweise solche Schriebe Korrektur, also. Hm.
Oh Mann, ich, ja, wünschte, bei uns würde jemand mal irgendwas Korrektur lesen.
Ja, das wünschte ich manchmal auch.
Mann! Das habt ihr nicht ernsthaft in den Konrad. Oh Gott. So.
Ja.
Norman fragt. Warum geht man ins Kino? Wie entsteht die Faszination dafür?
Hm. Ich verstehe die Frage nicht. Nee.
Du hast sie dir doch rausgedacht. Ach so, nee. Entschuldigung.
Nein, das war Norman in diesem Fall. Warum geht man ins Kino? Ich fange jetzt einfach mal an. Weil man da den Ton so schön laut aufdrehen kann, wie man das zu Hause im Wohnzimmer nicht darf. Zumindest, wenn man nicht in einem freistehenden Einfamilienhaus wohnt.
Die Frage ist, warum wir ins Kino gehen, oder?
Ich sammle gerade mal so für mich, okay, Begründungen, ja, warum das so sein könnte. Also ich finde, Filme haben ja oftmals, so, vor allen Dingen so Actionkracher und so, da hast du dann tief Bass, Action.
Grummel, sagt die Claudia immer gerne.
Und ich habe so eine Anlage daheim und wenn man die aufdreht, dann klingt das auch sehr, sehr geil. Aber man kann das halt nicht so machen, wie man das gerne würde oder wie, ja, gut, das im Kino ist.
Du kannst halt die Gäste zu, die Nachbarn zu Drinks einladen und dann kannst du auch aufdrehen.
Ja, meine Nachbarn sind auch sehr verträgliche Gesellen. Also ich kann da schon viel Krach machen. Ich habe da neulich mal mit einem Kumpel drüber geredet, als wir ein bisschen PlayStation gespielt haben und hatten den Ton auch ein bisschen lauter aufgedreht. Der meinte auch, ich könnte nicht mal halb so laut machen. Da stünden bei mir die Nachbarn alle direkt hier, echt? Weil er auch so eine Wohnung hat mit so dünnen Wänden und so. Und die Nachbarn auch so viel mehr hört. Ich höre meine Nachbarn auch kaum. Ich glaube, die Wände schlucken das ganz gut bei uns. Aber trotzdem, das wäre so ein Grund, wo ich sagen würde, das macht im Kino das Erlebnis so ein bisschen anders. Außerdem ist es komplett dunkel, das Bild ist so schön riesig. Im Wohnzimmer hast du dann doch immer noch irgendwie so eine Lampe an, damit du nicht über den Couchtisch stolperst, wenn du mal irgendwo hinläufst. Und das macht diese Immersion nicht so perfekt wie im Kino. Das sind so die, ich finde, Filme wirken anders im Kino.
Ich finde auch, man hat eben nur für die nächsten 1 bis 3 Stunden den Fokus auf genau einer Sache.
Genau.
Zu Hause ist halt immer mal so, da macht irgendein Telefon Geräusch oder man hat eine langweilige Szene und dann, ach, guck mal doch mal schnell irgendwas nach oder steht schnell auf, geht in den Kühlschrank, holt noch ein Bier oder eine Limo oder macht sich einen Drink und macht kurz Pause, weil geht ja immer. Aber eigentlich bringt man sich ja dann doch irgendwie raus aus dieser Stimmung für den Film. Und das ist halt im Kino in den meisten Kinos nicht möglich.
Im Idealfall ist es im Kino nicht so.
Ja, also natürlich.
Dass du die ganze Zeit nebenher auf einem zweiten Bildschirm googelst oder Facebook schreibst.
Das kommt
oder
vor. Aber was
ja gut, aber das ist ja Sneak, das ist ja was anderes.
480 Leute in diesem Saal sitzen und jeder Einzelne hat die Möglichkeit einfach zu sagen, Pause.
Ich geh jetzt
wer war das denn jetzt schon wieder? Und dann meldet sich vorne links einer, ich muss mal aufs Klo.
Ja, das wäre ein bisschen anstrengend.
Ja, also das finde ich halt schön, dass der Fokus ganz klar ist, so, es ist jetzt dieser Film und sonst nichts.
Ja.
Das finde ich ziemlich gut.
Gut, das könnte man zu Hause herstellen, wenn man sich ein bisschen quält, aber macht man dann halt nicht. Ne?
Ja, warum? Ja,
es ist halt dann, es hat halt dem Kino dann eben so einen Rahmen, der dem Ganzen so ein bisschen so einen Event-Charakter verleiht, dass du dich dann eben disziplinierst und sagst, das ist jetzt das, was ich tue und so. Ja,
genau.
Habe mich gerade gefragt, ob die Anwesenheit der anderen Leute im Kino was Positives oder was Negatives ist. Ob das dazu beiträgt, weil ich eben weiß, dass mein Mann zum Beispiel es hasst, das ist das, was er im Kino hasst, dass er dazwischen anderen Leuten eingefecht sitzt und irgendwie die ihm näher kommen, als ihm angenehm ist, und das mag er alles überhaupt nicht. Und deswegen geht er auch nicht gerne ins Kino. Ich würde tatsächlich, und andere Leute, glaube ich, finden das schön, dieses Gemeinschaftserlebnis eben auch, es gibt ja so, nicht nur in der Sneak, sondern insgesamt gibt es ja so diese Reaktion, also zum Beispiel am Ende bei Inception oder sowas, wo dann alle so, okay, war das, das war das Ende so. Das ist ja was du nur mit anderen erleben könntest, aber ich habe mich gerade gefragt, ob das bei mir generell so ist, dass es meinen Filmerlebnis aufwertet, wenn ich es mit anderen Leuten sehe, wenn ich quasi diese Erfahrung teile. Und das, glaube ich, ist nicht so. Also ich glaube, bei den meisten Filmen, wenn ich die Wahl hätte, es in einem leeren Kinosaal zu schauen, würde ich es vielleicht lieber in einem leeren Kinosaal.
Warst du schon mal in einem leeren Kinosaal?
Ja, schon öfter.
Ja?
Ja, also in der Zeit, in der ich noch promoviert habe und so, hatte ich ja eben eigentlich die Möglichkeit, mir selbst so einzurichten, dass ich tagsüber ins Kino gehe und so. Und dann bin ich ja häufiger um 3 ins Kino mal gegangen oder sowas, wenn ich was unbedingt sehen wollte. Und da bist du häufiger alleine. Also.
Ja, ich saß auch schon im Metropolis hier in Frankfurt im Saal 5. Alleine ist ja dieses Riesending, wo die Edit-Gala immer drin war.
Mhm.
Das ist ein absurdes Gefühl irgendwie.
Ja, ich war genau hier im 3D-Kino, war ich mal
alleine. Ja, da alleine auf diesem riesigen Saal sitzt. Da denkt man sich dann aber auch schon so, und jetzt aber auch bitte eine Fernbedienung, weil jetzt ist es ja mein Fernseher.
Also da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen unheimlich. Da hatte ich dann schon so das Gefühl so, das ist wie nachts in irgendeinem öffentlichen Gebäude unterwegs zu sein, wo eigentlich Leute sein müssen, wo du denkst so, hier alleine mag ich nicht so, das fand ich nicht so schön. Aber so generell, dass eben nicht direkt neben mir besetzt ist und die Leute weit weg sitzen und sowas, ziehe ich ehrlich gesagt normalerweise schon vor. Also für mich ist es nicht so, dass ich so toll finde, dass 10.000 Leute um mich rum
sitzen. Also ich sehe das auch ein bisschen zwiegespalten. Es gibt so Filme, wo ich die anderen Leute auch gerne weghaben würde. Das sind eher so, was ich, so ruhige Filme, dramatische Filme, sowas, die finde ich, glaube ich, ohne andere Leute besser.
Hm.
Bei Actionfilmen ist es ehrlich gesagt egal.
Ja, das stimmt.
Wo ich die Leute toll finde, ist, wenn in Horrorfilmen, weil man das Gefühl hat, dass man sich mit anderen Leuten erschrecken muss und mit anderen Leuten fürchten
darüber
muss.
Darüber lacht, wie andere Leute sich fürchten.
Genau, das
kann ich nicht so auf seine eigene Furcht.
Genau. Und ich finde, bei Komödien ist es so, dass es halt viel besser funktioniert, wenn man in Masse lacht. Dann wird es einfach noch lustiger.
Ja. Vor allem ist es so, wenn du alleine zu Hause sitzt und laut lachend vor deinem... Also das ist schon peinlich.
Also, und im Kino ist eben so, manchmal lacht man darüber, dass irgendjemand so vollkommen enthemmt lacht.
Was der Stefan macht. Genau.
Ja, das stimmt. Also das ist, ich glaube, sehr wahr, dass es auf den Film ankommt, ob das die Erfahrung aufwertet oder nicht.
Ja.
Und insgesamt, für mich hat das schon so was Magisches eben. Du setzt dich in diesen Raum, der eben nicht dein Wohnzimmer ist, und dann ist eben so Leinwand, der Vorhang geht auf und sowas. Das ist irgendwie, für mich hat das eben so eine magische Qualität.
Ja, es sieht auch, also ich finde, es sieht auch irgendwie schöner aus im Kino. Es ist alles so, die Leinwand, es ist so groß, es ist so klar. Also natürlich irgendwie mit einem HD-Fernseher und einem HD-Abspielgerät, irgendwie eine Blu-ray, sieht auch schon schön aus. Aber ich kriege halt meinen Fernseher zu Hause nicht so eingestellt, dass der so aussieht wie so ein Kinobild. Und wo ich meine Augen irgendwie 15 Grad oder 20 Grad bewegen kann und immer noch Fernseher, also Bildschirm sehe. So nah kann ich nie davor. Obwohl, aber es sieht doof aus.
Also mir geht es manchmal so, dass wenn man in irgendwelchen Home-Stories von irgendwelchen ultrareichen Leuten sieht, dass die eben so ein tolles Heimkino haben und so, dass ich mich dann frage, weil natürlich ist das cool, irgendwie so einen eigenen Raum zu haben, der da total ausgestattet ist und so.
Hatte der Martin ja auch.
Ja, und da habe ich mich dann gefragt, würde ich dann noch ins Kino gehen, wenn ich das so hätte? Und dann sind natürlich verschiedene Faktoren. Also die Antwort ist auf jeden Fall ja. Aber da ist halt dann die Frage, was dann da die entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel spielt es so eine entscheidende Rolle, dass du zu den Ersten gehörst, die was sehen. Das ist bei mir ehrlich gesagt nicht unbedingt so, obwohl wir in die Sneak gehen und so. Aber trotzdem geht es mir eigentlich nicht so, dass ich immer so das Gefühl habe, ich muss zu den Ersten gehören, die was gesehen haben und so. Das ist mir eigentlich eher egal. Aber die Frage ist, warum würde ich trotzdem ins Kino gehen, selbst wenn ich ein Kino zu Hause hätte? Also irgendwas scheint es doch zu sein, was so diese...
Für mich wäre es ganz eindeutig eben die Sache mit dem Fokus auf eine Sache.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich bei mir zu Hause bin und dann denke so, also jetzt noch ein kleines Eis.
Wenn du in deiner Jogginghose da rumlümpfst.
Ja, ja.
Ja, selbst wenn du jetzt sagen könntest, du hast zu Hause...
In meiner selbstgeschneiderten.
Ja. Zu Hause ein eigenes Kino, meinetwegen so wie der Martin das hatte, was irgendwie mal so eine garageartiges Ding war. Und du würdest dafür sorgen, dass da regelmäßig sich entsprechende Mengen Leute einfinden. Also du lädst regelmäßig 10 Kumpels ein oder 10 Freunde, die sich da mit dir hinsetzen und den Film gucken. Aber selbst dann wäre dieser Fokusmoment weg, weil dann würdest du wieder, dann bist du in dem Augenblick Gastgeber für 10 Leute. Wenn du dann nicht noch Bedienstete hast, die irgendwie das Bier und die Chips reintragen, sondern immer das Gefühl hast, oh, der hat kein Wasser mehr und oh, der Wein ist leer. Dann würdest du wieder dich selbst rausreißen.
Das wäre dann wie Pinke Bar Konzert. Nur ins Kino. Ja.
Ja, ja, oder bei Martin war es dann, wenn wir da Filme geguckt haben, was haben wir da zusammen zu viert geguckt?
Sex in the City.
Ach ja, Sex in the City. Da war ja auch so, okay, machen wir Pause, machen wir neue Drinks.
Ja, genau.
Obwohl natürlich man mit mehreren Leute ist und man trifft sich darum, das zu gucken. Aber du hast die Möglichkeit, noch so einen Drink nebenher zu machen.
Das also ich finde auch bei Heimkino, wenn du mit anderen Leuten schaust, also außer du hast schon vorher gesagt, das schauen wir jetzt, finde ich es häufig dieses Ritual, bis man entschieden hat, was man anschaut und so. Das ist was, also wir Perners pflegen dieses Ritual, mein kleiner Bruder und ich, wir haben da zum Teil ausgiebige Wahlsitzungen, wo wir verschiedene Punkte vergeben, um am Schluss ein Ergebnis zu bekommen und sowas. Also es hat auch seinen Reiz für sich. Aber eine Sache am Kino finde ich eben auch, was schon schön ist, ist, dass das total wegfällt. Du hast dich entschieden, du willst das konsumieren, und dann gehst du da hin und dann bezahlst du und dann gibt es diesen Film. Und es gibt nicht dieses Ganze so, du sitzt zu Hause, schaust dann irgendwie mal ins Regal und dann dies oder jenes oder vielleicht doch jenes, dann ist irgendeiner von denen, die da sind, damit nicht zufrieden und dann kommt kurzzeitig der Gedanke auf, wir könnten ja auch was anderes schauen und sowas. Das fällt halt alles weg.
Ja? Genau, im Kino hast du halt 12 Filme oder wenn du dich über die Stadt verteilst, vielleicht sind es 20 unterschiedliche Filme oder 25, lass es sein. Und dann entscheidest du dich aber zu Hause, bevor du losgehst, so, denke ich. Und dann. Ja. Ich gehe gerne ins Kino.
Ich gehe auch. Ja.
Überraschende Antwort von einem Filmpodcast.
Aber es ist halt schon was Besonderes.
Also wie gesagt, mein Mann mag auch Film, hat er inzwischen festgestellt in der Zeit, in der wir uns kennen. Aber er mag Kino überhaupt nicht. Also er geht wirklich nicht gerne ins Kino. Ja, das ist nicht notwendigerweise verbunden, aber... Ja, also der zweite Teil der Frage war ja das, wo kommt die Faszination her? Und da kann ich irgendwie auch nicht so richtig drauf antworten. Das ist halt so, klar ist es was, man fängt so an als Kind oder da ist halt so was ganz Besonderes noch. Zumindest bei mir war das so. Ich weiß nicht, ob Kinder das heute noch genauso empfinden. Das ist so eine
Sensation. Ich habe es jetzt gerade bei meinem Neffen erlebt, der mit 5, er ist gerade 6 geworden, in der Eisprinzessin 3D war.
Genau, ja.
Und der war halt, ich habe irgendwie 2 oder 3 Tage danach dem Film mit ihm darüber geredet. Und der hatte halt noch, wie Kinder erzählen, natürlich sehr kurz, so, ja, war toll, aber so dieses, und dann war da, und dann war da noch das, und dann, die waren im Kino drin, und diese 3D-Immersion funktioniert noch viel besser für Kinder. Und das ist halt wirklich, also da ist schon was Besonderes.
Bei Kindern, gerade auch bei den Filmen, die man ihnen zeigt, funktioniert dieses gegenseitige Anstacheln ja auch noch ganz viel. Also dann sitzen die da alle und alle gucken gebannt, wie da jetzt irgendwie der Kasper aus der Box springt. Und wenn dann dieser Moment ist, wo sie dann alle schreien, dann schreien sie aber halt auch alle und dann stacheln sie sich halt auch gegenseitig damit an, dass es jetzt so überraschend war. Und ich glaube, da überträgt sich das dann schon, diese Faszination.
Hm.
Und dann bleibt das halt bei manchen mehr kleben und bei manchen weniger.
Ja. Ich finde, wenn man ins Kino geht, kann man einen Film, also mir geht es jedenfalls so, ganz anders erleben, als wenn ich ihn zu Hause einfach nur schaue. Zu Hause habe ich irgendwie mehr so das Gefühl, ich schaue mir jetzt diese Geschichte an. So. Aber man könnte fast das ist ein bisschen übertrieben, aber fast sagen, okay, dann lese ich mir halt eine Zusammenfassung durch, dann bin ich genauso weit. Aber ja, ist nicht so ganz so.
Es ist so ein halber Schritt zurückgetreten. Ich verstehe schon, was du meinst.
So, ja. So ist es halt nicht dieses, weil vielleicht ist es bei einem Buch, wenn man irgendwie so eine verkürzte Version davon liest, so man streicht halt so das Wichtige raus und
Reader's Digest.
Du kannst noch die Geschichte und du verstehst auch noch, dass dieser Autor an bestimmten Stellen besondere Sachen gemacht hat. Klar, das erkennst du auch alles. Aber so Kino ist irgendwie so noch mehr erleben, den Film.
Ja.
Also, abridged version.
Ja, dem würde ich nicht zustimmen, aber eben dieses, dass du dich wirklich dem Film widmest und dass das die Inszenierung dieses Moments ist. Also eben wirklich so, du widmest dich mit allem dieser Aufgabe.
Aber man merkt es ja auch bei den Leuten, was sie zu Hause so tun, also was sie so für Aufwand treiben in Sachen Heimkino. Es gibt so die Fraktion, gut, dann ist natürlich auch immer Geld spielt eine Rolle, aber wenn man mal jetzt vom Geld abstrahiert, trotzdem gibt es Leute, die sich leisten könnten und die dann aber zu Hause haben, sie so einen Fernseher an der Wand hängen, gut ist. Und dann gibt es halt so Leute, wie der Martin und ich auch eher ticken, so großer Fernseher, Dolby Digitalanlage, mach hier, Sofa wird in die Mitte vom Raum geschoben, sieht zwar scheiße aus, aber also so hatte ich das damals in dem Zimmer.
Total unpraktisch.
War super unpraktisch. Sofa stand mitten im Raum, aber es muss dahin, weil die Boxen müssen ja hinter dem Sofa stehen können und da muss ja der Surround Sound von da hinten kommen können. Und ich hatte dann die Wände dunkelblau gestrichen, weil sonst reflektieren diese hellen Tapeten einfach viel zu viel Licht vom Fernseher. Also dieses Rekreieren des Erlebnisses, jetzt gerade mit diesen gigantischen Fernseher. Mein Vater hat sich gerade diesen 55 Zoll 3D-Fernseher gekauft. Das ist eine Bildwand einfach nur, ja.
Ja. Aber für mich ist dann trotzdem so, dadurch, dass ich jederzeit Pause machen kann.
Ich weiß gar nicht, wann mein Vater das letzte Mal im Kino war. Ich müsste ihn das wirklich mal fragen. Wir hatten das Thema ja neulich mal schon, wann wir mit unseren Eltern im Kino waren. Ich könnte nicht mal sagen, ob mein Vater so in seiner Freizeit selber so noch ins Kino geht, weil er hat sich da in seinem Wohnzimmer auch so ein perfektes
Erlebnis. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, also wenn ihr jetzt noch 2-3 Zimmer frei hättet, für den Markt eine Möglichkeit, eben diese Filmimmersion noch viel stärker zu haben, ohne in dieses Kino zu müssen.
Aber ich glaube trotzdem, also ich glaube, dass für mich das nichts ändern würde. Also, dass ich nach wie vor eben separat ins Kino gehen würde und
das. Für mich auch. So.
Ja. Aber das hängt mit vielen Dingen zusammen. Es hängt auch damit zusammen, zum Beispiel, dass ich eigentlich unwillig bin, für eine DVD oder dann eben nur Blu-ray oder so, so große Mengen Geld auszugeben. Und deswegen, ich warte eigentlich immer, bis sie so in einem ganz moderaten Preisspektrum sind. Und deswegen ist natürlich auch die Auswahl an Filmen, die ich überhaupt auf DVD bekommen kann, ist begrenzt. Okay, jetzt kommt da noch sowas wie Watch Ever oder sowas dazu, aber prinzipiell ist es eben so, viele Filme will ich doch dann auch einfach irgendwann sehen. Und dann eben, also nicht als erste, aber halt auch nicht erst 4 Jahre später oder sowas. Und,
aber ich denke, dass, wie du eben sagst, nicht nur Watch Ever, sondern auch Markstorm oder iTunes,
wo
du
für
deinen einen Film, für dieses One-Time-Access zahlst du deinen Fünfer.
Ja.
Und dann ist das im Groben und Ganzen so ähnlich wie im Kino.
Ja.
Also vom Preis her.
Also im Idealfall ja, aber also das Angebot ist eben immer noch lange nicht so gut. Also aktuelle Filme zu sehen und sowas in Originalversion ist die beste Möglichkeit nach wie vor, zumindest ins Kino zu gehen, was ja in anderen Städten anders ist. In anderen Städten ist ja noch viel schwieriger, was in Originalversion anzuschauen und
so. Ja, da haben wir echt Glück hier.
Ja, also ich kann nicht erklären, wo die Faszination herkommt, aber sie ist auf jeden Fall da. Und
ich glaube, wir haben uns gerade ganz gut bemüht, dass
sie wird auch genährt.
Ja.
Weiterhin.
Ja, für uns ist es ja wirklich so. DVD abmachen oder ins Kino gehen. Ja.
Aber das ist auch, wenn man nochmal in diese Fragestellung reingeht, dass dieser fortschreitende Heimkinomarkt den Kinos ja auch ein bisschen die Existenzgrundlage weggräbt und dass dann so Dinge wie 3D eben auch vom Kino massiv forciert werden, um wieder ein Distinktionsmerkmal zu bekommen, was natürlich dann nicht lang gehalten hat, weil die Fernsehhersteller irgendwie mit einem Jahr Verzögerung oder mit zwei sofort anfangen, 3D-Fernseher rauszubringen und dann ist es auch wieder weg. Aber ich glaube, das sind so Kriege, die entzettelt werden von Leuten, die da am Schreibtisch sitzen und irgendwo mit einem spitzen Bleistift glauben, dass sie jetzt die Lösung verstanden haben. Das ist aber für uns jetzt offensichtlich nicht so der, der Punkt, ne?
Nee. Ich glaube aber auch, dass einfach das Kino ja auch ist, dass du quasi eine Pause hast von dem, was du sonst machst. Nicht nur dieses, dass du dich nicht mit nichts anderem beschäftigst oder so, sondern zum Beispiel auch, dass du von zu Hause wegkommst. Also so wie, keine Ahnung, ist ja ein ganz altes Klischee, auch im Film ist, dass die Eltern dann den Babysitter bezahlen und sie gehen ins Kino oder so. Ja. Oder dass du als Teenager ins Kino gehst mit deinen Freunden, weil irgendwie immer bei deinen Eltern dann zu Hause dann irgendwie mit denen nicht zu treffen oder irgendwo auf der Straße rumzuhängen, dann gehst du ins Kino. Da hast du irgendwie so, da gehst du hin. Und ich meine, bei uns ist jetzt natürlich so, wir sind eigentlich alle von uns in der Lebenssituation, wo wir ja zu Hause ziemlich flexibel sind. Wir haben weder Eltern, die uns irgendwie sagen, wie wir uns da zu verhalten haben, noch haben wir Kinder, die irgendwie uns so beanspruchen. So. Deswegen, eigentlich dürfte es nicht so einen Unterschied machen, aber trotzdem ist es so, dass du sagst, dann gehe ich raus und gehe da hin und dann denke ich nicht darüber nach, also bei mir ist es so zum Beispiel, ich denke nicht darüber nach, dass ich ja gleichzeitig bügeln könnte oder bisschen aufräumen oder dass ich eigentlich den Film jetzt bei der Hälfte lieber ausstelle, um mich noch um das und das zu kümmern oder so, sondern nein, jetzt ist die Zeit, in der ich rausgehe aus meinem normalen Leben und was anderes mache.
Ich fand das ganz eigenartige Situation, als ich neulich, als wir angefangen haben, in die E-Kinos zu gehen, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich direkt von der Arbeit ins Kino gegangen bin, ohne zwischendurch zu Hause vorbeizukommen und das dann zu sagen, so, Mal und wirklich? Jetzt gehe ich. Ja, das war tatsächlich das erste Mal. Sonst war das immer so, Kino ist eine Abendbeschäftigung, nach der Arbeit kommt man erstmal nach Hause, nach der Uni kommt man nach Hause, sonst irgendwie. Und dann irgendwann so, und jetzt geht's los, jetzt gehe ich ins Kino. Und dann habe ich auch keine Tasche dabei oder irgend sowas. Und dann bin ich plötzlich in den E-Kinos mit meiner Tasche, mit dem Laptop drin und allem möglichen Quatsch aufgelaufen. Und das war ein ganz eigenartiges Gefühl, so, weil ich das zum ersten Mal sowas als Kino, als sowas Beiläufiges, so auf dem Nachhauseweg noch so mal eben noch
schnell
noch
einen Film mitgenommen.
Ja, so.
Ich bin gar nicht bereit für dieses Event.
Genau. Und das war sonst.
Wie ich mit meinen Breckis in der E-Kino-Szene. Ja, genau. Darf ich die Breckis mit reinnehmen?
Nein. Nein.
Was?
Ich musste die Breckis abgeben. Und hab dann so eine Marke bekommen und hab sie hinterher wieder zurückbekommen, weil sie wollten nicht, dass quasi der Eindruck entsteht, ich kann hier Sachen mit reinnehmen. Ich könnte ja die Breckis essen werden.
Das wäre voll lustig.
Ja.
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 Stimmt, da war ich dabei. Das hat mich auch etwas verwirrt, dass du die Breckis
nicht kann ich die Breckis mit reinnehmen? Ja, nö, weiß, aber die Videokamera kannst du mitnehmen. Aber kein Thema.
Demnächst hat vielleicht jemand eine Brecki-Packung und füllt da sich seine sein Popcorn rein oder so. Wer weiß. Das wollen ja hier während den Anfängen. So ist das.
Ja. Spülmittel oder Gatorade reinmachst
du. Als ich in Gießen den Hobbit anschaute, war das natürlich auch auf dem Heimweg von der Arbeit. Und da hatte ich sogar noch so Gerätschaften dabei, die ich am nächsten Tag einem Kunden bringen wollte. Das heißt, ich hatte irgendwie so Elektronik im Wert von 3.000, 4.000 Euro mit in der Tasche und dachte mir auch kurz mal gucken, was sie dazu sagen am Eingang. Das hat überhaupt niemanden interessiert.
Ja.
Also ich hatte so eine Ummengetasche, die sehr prall gefüllt war und noch so ein Beutelchen. Hat keinen interessiert.
Ja.
Der hätte auch blöd geguckt, wenn er gesagt hätte, darf ich da mal reinschauen? Da sind da so Kisten mit
Scanner oder
was. Also, was auf jeden Fall so ist, dass mich das, wie es Metropolis aussieht, darüber lässerst du ja gerne mal so, das stört mich auch enorm in meinem Kino, in meinem Kinogenuss, muss ich sagen. Weil eben dadurch inzwischen es so ist, dass ich mir immer denke, so, okay, aber es ist, was Originalversionen angeht, ist es der im Moment der beste Anbieter in Frankfurt, also die breiteste Auswahl, wobei sie auch nicht so breit ist, wie sie am Anfang behauptet haben, dass sie sein wird. Aber dann ist eben so, dass ich denke so, ich stähle mich jetzt bis zu meinem Kinositz und dann, wenn das Licht ausgeht, dann ist egal. Aber quasi alles, was davor ist, so, das sind wirklich mit Abstand die ekelhaftesten Toiletten, die ich überhaupt kenne. Und ich bin ja 5 Jahre gependelt, das heißt, ich kenne Bahnhoftoiletten gut und die im Zug auch. Das ist so viel schlimmer als das. Und eben alles daran ist einfach absolut widerlich. Und das ist natürlich dann schon, wenn dieses Kino-Event, was so ein bisschen so ja ein Äquivalent sein soll zu, was weiß ich, das Theater oder so, nur eben in einem Medium, was mir mehr entspricht als Theater, ist aber in Wirklichkeit so, dass ich da hingehe und sage, okay, ich reiß mich jetzt zusammen, ich halte das durch, ich komme bis zu meinem Sitz, dann ist Licht aus und mir ist alles egal. Das ist natürlich schon bedauerlich.
Im Kinopolis, im MTZ, haben sie jetzt im Kino 1, wo wir waren, neue Sitze reingemacht.
Ja.
Okay.
Und also alles so fühlt sich sehr neu wieder an, sehr wertig. Also Boden hat nicht geklebt, fühlte sich gut an.
Boah, das wäre schön.
Die Sitze haben jetzt alle so eine kleine Erhöhung noch, dass du das richtig
Kopfstützenartiges
kannst.
Ja, nee, ist wirklich schön. Jeder Sitz hat einen schönen großen Becherhalter und so. Das ist wirklich
1,5 Liter Becher.
Ja, drunter geht's ja nicht.
Nee. Es ist schon furchtbar. Also muss man wirklich sagen.
Ja, also da muss ich sagen, hat das MTZ wirklich oder das Knobel ist
da. Gut, ich glaube, ich werde jetzt bald mal einen Brief an das wird denen zwar egal sein, ich werde dir einen Brief schreiben. Man muss sich in irgendeiner Form beschweren. So.
Ja.
Ja, also ich glaube, wenn du hier das in dieses Mikro sprichst, hören das mehr Leute, die da eventuell Geld ausgeben gehen, als wenn du einen Brief schreibst, der wird einfach zerrissen
und weggeschmissen. Also das Problem ist ja, auch die Leute, die es hören, letztendlich werden sie zum selben Schluss kommen wie ich. Wenn du diese Filme sehen willst in Originalversion und nicht auf die DVD warten willst oder nicht so viel Geld ausgeben willst für die DVD, ist das deine beste Chance und dann machst du es halt trotzdem.
Ja.
Ja.
Aber vielleicht hilft es ja trotzdem. Also wenn du denen sagst, so hier, Leute, das ist total eklig, was ihr da macht.
Ja.
Vielleicht schreiben sie dir eben zurück, so.
Ich schreibe ihnen und sag, so, hier. Hört euch mal die Folge so und so an, da habe ich das auch kundgetan. Das heißt, ich wettere hier gegen die hygienischen Zustände in eurem Kino. Da kriege ich wahrscheinlich irgendeine Klage, Unterlassungsklage
für. Wieso? Sagen wir dir was
nicht. Ich stehe auf der Homepage. Glückwunsch.
Was sagen wir das nicht?
Na gut. Ja.
Heute jedenfalls ist es eklig. So.
Was macht für euch die Faszination am Kino aus? Oder findet ihr Kino doof, liebe Hörer?
Ich glaube nicht, sonst
was macht ihr
nicht
so einen Podcast. Was macht ihr dann hier?
Genau.
Ja. Was?
Nein.
Ich höre das nur wegen dieser Hörerfragen. aber die war doof.
Aber man muss ja sagen, Bobs Test für den Erfolg der Kommentarfunktion
mit
fliegenden Fahnen gewonnen. Wir wollen natürlich. Dazu sagen wir nicht. Wir sagen nichts dazu, wie viele Kommentare Bob selbst geschrieben hat. Aber es wäre, glaube ich, wäre es auch ohne dich gelungen?
Vielleicht? Bestimmt, bestimmt.
Ah, aber, ich bin nicht sicher. Doch, ich glaube, wir wären gerade so unter der 20 geblieben, ohne deine Kommentare.
Ja, aber es kommen ja auch die Hörer, die später nachhören. Also,
ach so, die kommen vielleicht noch.
Ja. So 3-4 Kommentare kommen noch zu der
Aber Folge. Ich fand, ein bisschen wirkt es schon so.
Wenn wir jetzt bei 19 gewesen wären, dann hätte ich jetzt dem Stefan einfach eine Pistole an den Kopf gehalten, dass er noch einen schreiben muss.
Also ein bisschen wirkt es schon auf mich so, dass du dir selbst Hausaufgaben verordnen kannst und dann sagst du, dann schreiben wir mal 10 Kommentare.
Das war purer Zufall.
Ach so.
Ich wurde mitgerissen von der Stimmung in den Kommentaren.
Die Stimmung in den Kommentaren ist sehr gut zurzeit, finde ich. Also
ja, es ist schön.
Bleib dabei.
Ich freue mich immer, wenn ich bekomme das immer gleich als Mail, wenn so ein Kommentar kommt. Freue ich mich immer, wenn einer kommt.
Ja.
Lustig ist nur, wenn die sich auf irgendwas beziehen, weil man ja jetzt bei uns geschachtelt kommentieren kann.
Ja.
Und dann irgendwie eine Antwort kommt auf eine Frage, die schon irgendwie so ein bisschen her. Also ist dann, was denn das jetzt?
Wir werden beansprucht.
Ja, dann gehe ich auf die Webseite und gucke mir das an.
So.
Ja. So, ich habe noch eine ganz andere Frage an unsere Hörer. Ich habe nämlich jetzt angefangen zu Heimwerkern.
Oh.
Ja. Ich bin gerade dabei, ein größeres Möbelstück zu bauen, aber ich habe nicht so viel Erfahrung im Handwerken, Heimwerken und wollte einfach fragen, ob es bei uns, bei den Hörern jemanden gibt, der sich mehr damit auskennt und eventuell mir die eine oder andere Frage beantworten kann oder ob jemand einen Podcast oder einen Videocast oder eine Webseite kennt, so erstmal The Basics, also so
Heimwerking 101.
Holzarbeiten? Oder?
Holzarbeiten, ja.
Ja.
Holzarbeiten, ich kann jetzt nicht sagen, weil es eine Überraschung wird, was ich baue.
Für
dich nicht, aber du weißt es schon.
Das wäre doch nicht nötig gewesen.
Auf was für Informationen hast du es dann angelegt? Eher so wie, wozu oder welches Werkzeug benutze ich, um was hinzukriegen? Oder eher so, was
zum Beispiel,
mache ich, damit dieser Schrank nicht umfällt?
Wie baue ich der Claudia einen Elefant?
Ja.
Ein Elefant?
Was möchtest du mit
doch kein Elefant? Nein.
Zum Beispiel habe ich gestern versucht, irgendwie so Informationen rauszukriegen, wie ich so Schwalbenschwanzverbindungen baue.
Das ist tatsächlich.
Und was für Werkzeuge brauche ich denn? Okay, ja, gut, ich kann mir eine Oberfräse kaufen. Ich möchte eine Oberfräse haben, das ist ein tolles Werkzeug. Aber,
Oh, wie toll.
Mit was für Informationen? Bitte was?
Ein Delta-Schleifer habe ich noch nicht benutzt.
Aber. Am liebsten hätte ich ja gern sowas, was die Kollegen vom Cocktail-Podcast gemacht haben, so, okay, du möchtest irgendwas bauen, weiß ich nicht, ein Zimmerschränkchen oder so. Das wichtigste Werkzeug, was du brauchst, ist, also ich habe eine Bohrmaschine und einen Dremel, das habe ich schon, und Schraubendreher und so. Ich habe jetzt auch bei meinem Opa, also in seinem alten Werkzeug.
Ich glaube, du brauchst dann erstmal Sägen, ne?
Ja,
vielleicht so eine
ich habe eine Tischkreissäge, die mal und die Bohrmaschine einspannen, das hatte der. Und die Bohrmaschine einspannen kann, dann kannst du das irgendwie so in die Werkbank montieren. Das scheint wohl auch da zu sein. Und ich werde es natürlich nicht bei uns zu Hause montieren, also bauen. Da gehe ich zu meinen Eltern und mache da Staub.
Genau, Vater, fahr mal dein Auto aus der Garage und lass es 6 Monate Garage draußen.
Weil ich im Keller, die bauen, müssen gerade den Keller umbauen, weil da irgendwie mehrere Wasserrohre geplatzt sind. Herr Claudia ist
mehrere.
Claudia hat ein kleines Loch im Sack, aber es ist nur ist klein.
Das ist schon keine Laufmasche mehr, das ist, ja.
Das ist ein amtliches Loch. Ja, deswegen mussten sie, also den kompletten Keller, da, irgendjemand war auf die Idee gekommen, vor 30 Jahren da das schönste Marmor reinzulegen, also den ganzen Marmor raus, dann den Estrich raus, dann die ganzen Rohre raus, die haben sie jetzt oben alle an die Decke verlegt, das ist auch schön, aber das muss halt jetzt irgendwie nochmal 2 Monate trocknen, das heißt, ich kann in Ruhe da drin handwerkern, es muss warm sein und ideal. Ja. Sehr gut. Und falls einer von unseren Hörern sich da auskennt oder Ideen hat oder irgendwie in so einem Forum ist, wo jemand mal so einen ganz coolen Einstiegs-Thread geschrieben hat, so die Ideen, wie man da so, eben so, so ein paar so Sachen anfängt.
Handbuch für den Schreiner, für die Schreinerprüfung oder so. Sowas brauchst du irgendwie.
Ja, ich habe schon ein ziemlich gutes Möbelbaubuch, aber da steht dann halt drin, so ja, da machen sie halt die Schwalbenschwänze und dann bauen sie es zusammen. Ja, Alter, wie mache ich denn das?
Ja.
Ja, ich habe es gestern versucht, aber ich glaube, ich habe einfach so Müllholz Holzreste aus dem Baumarkt mitgenommen und habe da leider irgendwie für ein Hartholz erwischt und kriege das halt kaum auseinander. Also da ist irgendwie
die Buchenarbeitsplatte, die auch mit solchen Schwalbenschwänzen und dann verleimt und so ja. Mehrfach links, aber alles Echtholzbuche mit so einer windigen 40 Euro Stichsäge versucht habe, gerade abzuschneiden. Das ist großartig. Ich glaube,
halt
ein paar Mal habe ich das Gefühl gehabt, die Stichsäge versucht, mich umzubringen. Die springt dann nämlich einfach raus aus dem Holz. Du sägst und dann so, bam! Erschreckst dich diese.
Das klingt ein bisschen nach Final Destination. Ja, das
ist wirklich so, dass ich ein paar Mal um mein Leben bangen musste. Ich glaube, das war auch so vollkommen das falsche Werkzeug. Da muss man eigentlich eine Kreissäge nehmen.
Wahrscheinlich.
Aber hatte ich halt nicht.
Genau, so. Arbeitstisch. Gestern habe ich auch wieder als erstes steht überall so, ja, Augenschutz. Ja, Augenschutz,
komm. Am Arsch, genau. Und ja, dann fliegen die Dinger durch die Gegend, oder?
Dann kamen irgendwie so die ersten Spänen ins Gesicht, so, okay, Augenschutz ist doch nicht schlecht. Hab dann vom Radfahren, also die Sportbrille, die Sonnenbrillengläser raus, weiße Gläser reingemacht, alles klar, ja. Gut. Ganz angefangen zu handwerken. Natürlich nur geprasselt auf die Brille.
Ja.
Und dann ist bei dem Dremel, das sind so Trennplatten, also wo du mit so Sachen zersägen kannst, die hat's irgendwie zersetzt und puff, voll ins Gesicht gekriegt. Diese komplette Trennplatte. Und ja, da war ich dann doch froh, dass ich diesen Augenschutz auf hatte. Also das habe ich schon gelernt. Augenschutz ist doch, bring was.
Ja.
Ja.
Gut.
Auch wenn die Späne dann unter die Brille knallt und dann du am Ende auf den Wimpern Holzstaub hast.
Dann weißt du, dass dein Augenschutz nicht perfekt war.
Ja. Tja. Also, liebe Hörer,
bitte
wer kann handwerken? Ja. Und kann mir da irgendwie Informationen geben und.
handwerkstefan@sneakpot.de. Muss ich ja noch einrichten. Schreibt einfach an
stefan@sneakpot.de, genau, oder über Twitter, oder schreibt es auch in die Kommentare und vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen sicher austauschen. Ja. Das wäre sehr lieb. Nachdem du schon ein neues Handy gekriegt hast, also Empfehlung für ein neues Handy, ich glaube, unsere Hörer können alles.
Ja, ich glaube auch.
Die sind einfach so viele.
Ja, ja.
Schwarmintelligenz.
Legion.
Okay. So, liebe Hörer, die 1,5 Stunden sind auch wieder geknackt. Wir schaffen es irgendwie immer, länger zu werden.
Diese Fragen, die machen das.
Ja, ist ja. Gut. Also, wenn ihr Fragen haben wollt, schickt Fragen. Sonst helfen wir beim Handwerken.
Okay.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.